Aufteilung?
Ja.
Eins, zwei, drei.
Und Reihenfolge?
Jetzt hast du extra eine Nachricht mit einem großen roten Herz offen liegen lassen, damit wir das sehen.
Nein, das Herz ist von Tatjana.
Ach so, dann
zählt das ist nicht. Unser Chat.
Ach so.
Und das bewegt sich sogar bei dir.
Bei mir, beim iPhone pulsiert das auch, es ist aber kleiner.
Bei mir nicht. Ehrlich nicht.
Tja, ja. Dein Herz bewegt sich halt nicht.
Ja.
Oh, es pulsiert doch.
Ja, schau. Okay,
siehst du?
Steckt immer noch Leben in der alten Lady. Und wer uns sagen kann, aus welchem Film dieses Zitat ist, bekommt nichts. Aber meine Anerkennung.
Den beißen wir in den Hals.
Du dumme Sau, jetzt hast du es verraten. Annie the W.
Willkommen zu einer neuen Folge von Too Old to Die Young.
Kultur über und unter der Gürtellinie mit
Tatjana Berlin, Paul Schulz und Barbie Breakout. Guten Tag.
Hallo.
Guten Morgen.
Na?
Na?
Ach, Leute.
Ja.
Wie schön, dass wir wieder zusammensitzen. Findste. Für eine weitere langlängliche Folge von Too Old to Die Young. Das genieße ich immer sehr hier.
So viel Enthusiasmus am frühen Morgen ist ja unerträglich.
Ja, das ist unsere früheste Aufzeichnung ever.
Ja.
Denn Tatjana hat soziale Verpflichtungen und hat uns deswegen genötigt, schon um 10 Uhr am Sonntag uns zu treffen. Ja, das ist aber nicht schlimm.
Nee.
Für euch machen wir das alles gerne.
Aber selbstverständlich.
Ne?
Naja, wir sind alle senile Bettflüchter. Insofern
ja.
Ist es nicht so schwer.
Na, so war es nicht. Meine Nacht war um 6 zu Ende, weil ich noch was zu arbeiten hatte.
Naja, gut, aber sie war auch früh begonnen, weil du Samstag nicht mehr ausgehst.
Das stimmt nicht.
Nee? Ich gehe Samstag.
Ich war um 2 im Bett.
Na gut,
ich war auch halb
2. Also ich war nicht aus, aber ich war um 2 im Bett.
Ja.
Nee, ich gehe immer früh ins Bett dann.
Also was heißt denn früh?
Um 11.
Oh Gott, da könnte ich noch nicht schlafen.
Naja, also ich auch so 12:30 eher, aber ich bin halt auch wirklich immer schon 5:30 dann wieder wach. Also ich, lange schlafen geht nicht, nee, aber auch schon lange nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur im Alter so ist, sondern es ist immer schon.
Also wir sind nicht senil, aber wir sind Bettflüchter.
Ja. Ich werde immer so sauer, weil so Schlafgesundheit ist ja jetzt ein großes Thema. Ne? Seit ein paar Jahren wird ja immer darüber geredet, dass man, was weiß ich, Krebs vermeiden kann, wenn man nur lange genug schläft und was weiß ich alles. Und ich kann einfach nicht. Also ich würde ja gerne.
Ja, aber die Leute, die dann lange schlafen, leben halt länger. Ich bin die gleiche Zeit wach. Ich schaffe das dann halt nur in 70 Jahren
statt in 95. So. Wahrscheinlich ist das so. Man hat die gleiche Lebenszeit im On verbracht.
Ja.
Maybe. Das Gute ist aber, ich habe aufgehört, dagegen anzukämpfen. Früher habe ich mich dann gezwungen, liegen zu bleiben. Auch wenn ich so manchmal, also manchmal unter der Woche, wenn ich arbeiten muss, werde ich halt auch um 4 wach. Und dann habe ich mich früher dann so gezwungen, nein, du bleibst bis um 6:30 Uhr, bis dein Wecker klingelt, bleibst du hier liegen. Und das ist dann ja ganz scheiße.
Nee, das
und mittlerweile stehe ich
nicht.
Einfach auf und mache irgendwas. Und dann.
Nee, bin ich ganz bei dir, das könnte ich überhaupt nicht. Wenn ich morgens länger als, sagen wir mal, 15 Minuten im Bett liege, I get up so fuming, I could kill everyone.
Ja.
Ich brauche immer 7,5 Stunden, egal von wann bis wann. Und ich schlafe.
Das kannst du.
Ja.
Deswegen siehst du so frisch aus.
Danke.
Mit deinen fast 800 Jahren.
Ja.
Ein kleines Bonbon, das dir vorhin entflüchtet ist, muss ich kurz teilen. Du hast Paul mit 24 Tim verglichen.
Was ich nicht,
aber so
also was ich,
Paul ist 24 Tim.
Was ich in der Reihenfolge erstens nicht verstehe, weil ich diese Sendung ja nicht gucke und diesen Mann nur aus dem.
Eben, also glaub mir den, einfach. Ich habe alle Folgen gesehen.
Rude.
Möchtest du das erläutern? Oder?
Naja, wir sind jetzt ein bisschen, die Hörer hören es, wenn raus ist, wer Dschungelkönig geworden ist.
Ja.
Wir wissen es jetzt noch nicht.
Oder in.
Insofern, ja. Insofern, nee, erläutern, nö. Jeder, der unseren Podcast kennt und die Dschungelfolgen gesehen hat, weiß, wovon ich rede.
Okay.
Ich sag's einfach so.
Ich würde mich jedenfalls nicht in den Dschungel setzen und Scheiße und Käfer fressen, andere Leute zu unterhalten.
Tatjana sofort.
Das sofort.
Ist ja gar keine Frage. You're a whore.
Ja. Und ich finde Dschungel gut. Gestern ist ein blauer Hummer da lang gekrabbelt.
Na Mensch.
Es gibt nur immer einen blauen Hummer auf 50.000 rote.
Du sollst der doch läuft nicht
wild
immer
darum.
Ja.
Du sollst doch Sonja Zietlow nicht immer blauer Hummer nennen.
Nein, da laufen die Tiere nachts durchs Camp.
Okay.
Das zeigt auch die Nachtkamera.
Was meine Frage ist ja, weil die gibt es ja eigentlich überall im Busch und ich frage mich, warum da nicht, es müsste doch da vor Ratten nur so wimmeln.
Ja, tut es auch, hundertprozentig. Die zeigen manchmal auch welche, aber selten. Aber
also
da gibt es mehr Ratten, als man sieht.
Bei uns hier ist auch Ratten.
Und ich meine jetzt wirklich diese kleineren Säuger, nicht die menschlichen Ratten.
Ja. Aber sie hatten Glück, sie wurden von denen, da gibt es gerade eine Invasion von riesigen Feuerwanderameisen. Und die sind da rund ums Camp, haben sie schon Nester entdeckt und so. Und die sind aber nicht durchs Camp marschiert.
Weil das ist wirklich
Glück. Das ist richtig bitter.
Die sind wirklich böse.
Ja, die sind böse.
Es gibt ja diesen einen Naturforscher, der diese Skala erfunden hat. Sowas wie die Richterskala, nur für die Schmerzintensität von Bissen und Stichen. Mhm. Alles im Selbstversuch. Und da sind die relativ weit oben, ja, diese Biester. Die tun auch weh. Die müssen richtig wehtun.
Ja.
Huiuiui.
Ja.
Und die so genug über eine Sendung, die zu Ende ist.
Ja, genau. Ist vorbei. Jetzt reden wir über das Spiel. Erstmal über das Spiel, bevor wir unsere
Wir hätten ihr Alkohol geben sollen.
Oder?
Ich glaube, wir hätten Paul Alkohol geben sollen.
Nein, das hat so diese Uhrzeit auch überhaupt keinen Zweck.
Also.
Hättet mir einen halben Joint geben können, dann wäre ich jetzt netter.
Ja, ob man das will.
Aber ein Garstiger ist auch schön.
Ja,
ja, ja.
Ja. Ja, ja.
Haben wir eigentlich schon gesagt, worüber wir heute
reden wollen? Nein, wir haben noch gar nichts
erzählt. Wir haben noch gar nichts erzählt.
Wir machen, was wir wollen.
Ja.
So. Also wie immer.
So, das habt ihr jetzt davon, ja, dass ihr uns so früh geweckt habt. Nein, wir machen eine Folge über, im Titel steht ja Trash, also, aber es ist natürlich eigentlich kein Trash. Uns ging es darum, mal die europäischen TV- und Show-Starlets der 60er, 70er, 80er.
Und Sänger und Sängerinnen.
So, was die halt alle so gemacht haben, ne?
Die auf Diven-Niveau.
Eine Folge denen zu widmen, auf Diven-Niveau, genau, weil die es total verdient haben auch, weil die sich sehr verdient gemacht haben für ihre Sachen, aber nicht so die Anerkennung bekommen haben, weil sie halt nicht in Amerika waren. So.
Oder in Deutschland.
Oder.
Und die Person, über die ich eigentlich.
Helga Feddersen.
Nee, weil meine kennt keiner hier.
Naja.
Ja.
Und die Person, über die ich eigentlich reden wollte, über die rede ich jetzt nicht, because she's very litigious.
Wer denn?
Katharina Valente.
Ach so.
Nein, ich liebe Katharina Valente.
Katharina
Valente ist eine große Künstlerin. Katharina Valente ist auch unfassbar obsessed mit ihrem Copyright. Also sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen.
Echt? Die verklagt alle?
Nein, es geht gar nicht darum, um Verklagen, sondern Frau Valente ist so ein bisschen, und da ist sie ja, Tatjana vielleicht dann auch wieder sympathisch und wir schließen wieder den Kreis, so ein bisschen Barbara. Also wer sich mal wirklich Freude machen möchte, kann mal das Facebook-Profil von Frau Valente aufrufen, weil da stehen nämlich laut, sie verbringt ihre Tage damit, die Medien über sich zu studieren und immer zu verbessern, was alle Leute falsch gemacht
haben. Toll. So. Ja, gut, mit 94,
was soll das? Aber das ist doch auch, ja.
Nein,
hätte Marlene Internet gehabt, ich sag's dir.
Ja, so. Aber hallo.
Die hätte,
ganz davon abgesehen, sie macht ja nur, was richtig ist.
Ja.
Also, sie berichtigt Sachen, sie sagt, dass das Quatsch ist, sie irgendwie ordnet Kompositionen wieder richtig zu. Ich finde das alles hochverdient. Die Frau ist ja eine große, große Künstlerin.
Unfassbar. Super Katharina Valente war unfassbar. Wirklich, die war so ein Allrounder. Der könnte man mal eine ganze Folge widmen, aber Paul hat gerade erklärt, warum wir das nicht tun. Obwohl, von der korrigiert zu werden, ist heute
ja
auch was für
sich. Ja, aber wer sich mal eine wirkliche Freude machen will, falls man die nicht kennt, die beiden Jazz-Alben, also Frau Valente hat natürlich viel gemacht, Bossa Nova, Jazz, jede Form von Weltmusik, große, große Künstlerin, tolle Sängerin, tolle Tänzerin, tolle Schauspielerin, große Moderatorin, aber diese beiden Jazz-Alben, Katharina Valente in London und Katharina Valente in New York, sind wirklich toll. So top of the pops. Das kann man wirklich, da kann man mal wirklich lernen, warum die Frau ein Weltstar ist. Ja, das sei hier empfohlen, aber wie gesagt.
Die Frau mit den Eulen und der Brille hatte doch auch ein tolles Jazz-Album, ne?
Nana Mouskouri, ja.
War die nicht auch so eine Jazz?
Ja.
Auch
außer in Deutschland.
Ja.
Auch Frau Mouskouri. Naja, das, was man immer vergisst, die beiden sind in den Top 10 der meist veröffentlichten weiblichen Künstlerinnen weltweit. Immer noch. Also wir reden ja über Hunderte von Alben in 7 oder 8 verschiedenen Sprachen.
Also
doch, die sind immer noch
in den Top 10 der meistveröffentlichten Frauen weltweit.
Ja, ja.
Das checken wir mal. Wir lassen Frau Valente das Fakt checken.
Ja, ja.
Ja, so. Auf jeden Fall reden wir heute über eben solche Frauen. Und das ist toll und da freue ich mich sehr drauf.
Ich auch.
Ja.
Aber erstmal machen wir unser Spiel zum Wachwerden,
oder? Ja?
Ja.
Wir müssen
Fakt-Kill
auf Trash-Niveau wieder irgendwie. Wen nehmen wir? Wir nehmen abgehalfterte Euro-Männer, Euro-Trash-Männer, irgendwas.
Ja, okay. Also das Pendant dazu in männlich quasi.
Ja, von der Euro-Diva männlich über Euro ein bisschen männlich, aber irgendwie
sein. Hot. Aber ja, genau.
Ja.
So. Okay, lass mich kurz überlegen. Okay, Ich fange an. Wer möchte gefragt werden?
Ich.
Du?
Ja.
Du? Ich hätte im Angebot Adriano Celentano.
Yes. Mm, der war süß.
Also, und auch nicht. Also, ja. Ne, der war ja so, ja, ja, der ein bisschen war nicht von beidem.
Ja,
genau. 90% Lippe.
Kennst du diese Tanzauftritte von ihm, wo er so ganz experimentell wurde, als Tom Jones angefangen hat, experimentell zu tanzen? Das war ja ganz geil.
Aber, der hatte was.
Ja,
der so hatte ein bisschen so eine animalische. Ja. Ich habe letztens We Are the World gesehen auf Netflix und da ist ja der junge Bruce Springsteen und ich bin plötzlich ausgelaufen, wie sexy ich den plötzlich da fand.
Also, der war.
Den habe ich noch nie
gesehen. Einen halben Meter groß, aber. Entschuldigung. Kann mich sehr gerne sehr,
sehr gut aus.
Mit diesen engen Jeans und dieser Lederjacke.
Ja, yes, ein please. Stück. Und Adriano Celentano hat auch diese animalische Proll-Ausstrahlung.
Ja, ja. Dann haben wir
aber Ray, ich hätte ja nicht gefragt.
Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ray Sleinwald
von
True Unlimited.
Ah, hast du den auch? Ah, ja.
Das war ein geiles Stück.
Oh, war der toll.
Ja, und so weiter.
Mit dem habe ich sehr viele schlaflose Nächte verbracht in meinem Kopf. Und Pierre Cosso. Erinnert ihr euch an Pierre
Cosso? Ja, natürlich.
Laboon 2 und Cinderella 81 oder so hieß das.
Cinderella 81.
Da sind wir auch alle ausgelaufen.
Aber sowas von. Obwohl, das war so ein Zopfdi, aber trotzdem aber hot, süß. Ja, hot, ja. Der hot. War süß.
Also Pierre Cosso würde ich heiraten, because he's just too cute not to.
Ja.
Ray wird
gebumst?
Naja, der kann mich auch, also ja, ja, da also, gucken ja, wir mal, was, ja, ja, gucken ja, ja, wir mal, was uns ja, so ja, einfällt.
Ja. Niederländer, Suriname,
und irgendwie so, passt alles wissen. Super. Und Herr Celentano muss dann leider sterben, das fällt dann wieder unter das Motto, passiert eh bald.
Ja, mei.
Also, irgendwie so.
stimmt, so. Den habe ich auch noch so richtig vor Augen.
Nichts, dass ich was
Ray?
Gegen, nichts,
ja.
Dass ich, ja. Nichts, dass ich was gegen Adriano Celentano hätte, vor allem, noch eine Empfehlung. Es gibt ein Duettalbum von Adriano Celentano und der wunderbaren Mina. Oh, das ist auch noch gar nicht so. Das ist noch gar nicht so alt. Das kann man sich auch wunderbar anhören. So, ich frage dann Tatjana.
Ja.
Und bin so fest in den 80er Jahren, weil meine die Frau, über die ich rede, da ja auch hinkommt. Und wir hätten Limahl, Hubert K. oder Kai Böcking.
Ich habe auch an Limahl gedacht. Also.
Wir denken doch immer alle an Limahl, oder nicht?
Nö. Limahl würde ich heiraten, weil den fand ich früher richtig extrem süß. Der hat auch was von diesem Pierre Cosso, doch, der hat diesen Schmollmund und diese Ananasfrisur.
Das hat überhaupt nichts für mich gemacht.
Und diese Ananasfrisur war immer.
Diese Ananasfrisur war für mich immer der komplette Upturn.
Das ging überhaupt nicht. Gar nicht. Also richtig, richtig süß. Richtig süß. Und sag mal die anderen?
Hubert K.
Und Hubert K. war der Irre, der hat bei Biolek in der Saarbrücker Straße ganz oben gewohnt. Der war völlig geisteskrank. Ja. Der hat wirklich einen Schaden, also der muss sterben. Und Kai Böcking, ja doch, der hätte mich, ich bin ja nicht so für diesen blonden Typ, aber ja doch, der hätte mich gerne mal einmal so durchknattern können, doch. Ja.
So, Herr Böcking, falls Sie das hören, ne?
Lebt er noch?
Ja, bestimmt.
Ja, Limahl ja auch, aber den willst du nicht mehr
Stephanie Tücking im Bett ist tot, haben. Leider.
Ja. Stephanie Tücking war ja eine große Sängerin, was viele Leute nicht wussten.
Auf die hatte ich so einen Girl Crush.
Ich auch.
Ganz toll.
Okay, ich muss jetzt richtig improvisieren, weil hier meine ganzen
deswegen bin ich diesmal zuerst gegangen, weil sonst lasse ich euch mal einen Vortritt. Und dann, dann wird bei mir immer, dann sind alle Namen schon weg.
Ja. Also wie heißt, ich muss euch immer fragen jetzt, weil ich die Namen nicht weiß. Wie heißt nochmal der, so Europa, Mist.
Oh, ist doch egal, mach einfach.
Nein, das dauert jetzt ein bisschen. Wie heißt der Moderator, der vorher das Dschungelcamp moderiert hat, der mit der Kastenbrille?
Daniel Hartwig.
Ja, also Daniel Hartwig.
Der soll ja ein sehr großes Gemächt haben.
Oder Julio Iglesias, der Vater. Oder, und den dritten muss ich jetzt kurz improvisieren, Alain Delon, den jungen Alain Delon.
Ach, also
wieder mal.
Junge Alain Delon wird... Warte mal, ich muss gucken, wie der junge Julio aussah.
Der sah heiß aus, so ein typischer Spanier, immer Goldkette und Koteletten.
Please.
Und behaarte Brust, das Hemd immer bis zum Bauchnabel auf.
Ach, aber sehr viel Zahn. Männer.
Sehr viel Zahn.
Ja, nee. Dann würde ich den, wer war der Letzte?
Julio Iglesias, Daniel Hartwig und
ach, Alain Delon. Den jungen Alain Delon würde ich dann heiraten, damit wir jede Nacht bumsen können. Ja.
Du und Romy Schneider.
Du, nicht die schlechteste Gesellschaft.
Ja.
Dann würde ich den Hartwig tatsächlich bumsen.
Ich glaube,
das lohnt sich.
Ja, that's probably fun.
Der ist auch sowieso ganz süß irgendwie mit seinen vielen Haaren.
Und und es gibt dieses eine Video, ich weiß nicht mehr.
In der Fußgängerzone,
wo er da nackt rumgelaufen ist und da schlackert ihm irgendwas ums Knie. Und da dachten wir
großes Geschleuder.
Genau, das würde ich wohl mal ausprobieren wollen, einfach auch aus Neugier. Und,
Neugierde vor allem.
Neugier.
Ich bin nächste Woche in Köln, da kläre ich das mal für dich.
Und Monsieur Zahn, ja, tschüss.
Okay.
Das wäre dann leider nichts. Aber ich, nee, ich bin, also ich habe es gerne, ich bin sehr, sehr, sehr.
Du bist eine Size Queen, bist du, nichts anderes.
Das auch. Aber mehr im, also oft hat der Magen hat mehr Hunger, wie sagt man das?
Ja, die Augen sind größer essen, als der Magen.
So ist das oft. Ich habe dann, also in der Vorstellung finde ich das also wahnsinnig toll. Ja. Und dann merke ich aber doch, dass mich mit handelsüblicher Größe, dass man mich wesentlich entspannter glücklich machen kann. Nee, ich habe es, also wenn das so ein bisschen sehr schmierig ist, und der war ja so ein bisschen sehr schmierig, dann...
Herr Iglesias jetzt.
Ja,
Julio war.
Dann ist mir das
war so. Der Latin Lover Nummer 1 in den 70er Jahren, weil es keine anderen
und so oft... Und durfte sich auch nur von einer Seite fotografieren lassen und so, ne? Der war die Mariah Carey von Mariah Carey.
Wahrscheinlich, ja, kann sein. Ja, das weiß ich alles.
Überliefert.
Nicht. Und jetzt ist der Sohn ja mit seinem Schmiss auf der Lippe da, mit seinem Cindy Crawford. Ja. So,
der ja aber offenbar...
Auch, hat auch was.
Der, aber
und dann gibt es noch so einen billigeren, schleimigen Sohn. So
der Sohn hat ja offenbar auch kein Problem damit zu sagen, dass er ein eher durchschnittliches Gemächt hat.
Stimmt, ja. Aber was soll man bei so einem Vater, auch der mit seinem Schwanz wirklich durch die Welt gejettet ist, was soll man als Sohn da man auch anders sagen?
Ich kann nichts dazu sagen, aber ich finde das gut, dass er das sagt, obwohl er das nicht müsste. Finde ich auch gut.
Also, ja. Der Vater definiert sich ja über sein Glied.
Von dem konnte man immer und gut lernen als Performer, wie man performt, wenn man den Text nicht kennt. Genau. Dann hat man, oder nicht lippensynchron ist, dann hat man nämlich das Mikro direkt vor der Nase und packt beide Hände drumrum, dass auf jeden Fall das ganze Gesicht verdeckt ist oder die Hälfte, man sieht nur die Augen. Und
das
dann
hast
kann
du mir
keiner
jetzt
sagen.
Nach 20 Jahren vergeblicher Drag Queen. Ja.
Vor Lippensynchronität bei dir ja nicht das größte Problem.
Schatzi, und das hat sich ja mit dem Schleier in 5 Jahren auch erledigt.
Schleier?
Dann den sie dann immer tragen
Warum?
Muss. Warum? Weil sie dann.
Einfach so.
Ab einem gewissen Alter.
Also, naja. Genau, ja.
Mal abwarten.
Ja, das die Olle, so ihr Dollar, ist. Das sage ich euch mit der Alten. Juti, dann sind wir also bei den Damen angekommen, bei unseren.
Wollen wir noch ein paar Anekdoten zu unserer Eurotrash-Zeit erzählen?
Ach, ich würde sogar fast, also ich stelle das mal zur Diskussion. Sollen wir nicht vielleicht sogar mal eine ganze Eurotrash-Folge machen? Weil ich finde, also Eurodance-Folge, nicht Eurotrash. Also, nee, hast du nicht so Leute aus der Zeit, zu denen es so ganz viele schlimme Geschichten gibt?
Und ich bin ja im Gegensatz zu euch, sage ich jetzt mal. Ich war ja in der Zeit, wo Eurotrash wirklich so komplett en vogue war, war ich ja nicht hier. Und habe in USA irgendwie meine Phase mit viel Drogen, viel Kiffen, The Grateful Dead und so Sachen gehabt. Und habe,
das hatte ich mit 13 in Deutschland, das
und
ging hier auch sehr
und
gut.
Habe mich in Courtney verliebt, nachdem Kurt tot war, den ich natürlich auch so geliebt habe. fick dich doch. Und deswegen, also als ich dann zurückkam und irgendwie wieder bewusst wurde, dann waren wir schon bei Charlie Lolois und Mental Theo und das hatte ja mit Eurotrash nicht mehr allzu viel zu tun, sondern war einfach nur furchtbar.
Naja gut, also was wir in den nächsten
ist,
Folgen
ist
machen, besprechen
Snap
wir dann Eurotrash? Auch.
Ja, Eurodance, ja.
Ja, ja.
So, ja, ja, ja. Also, wir reden über diese Art von Diven, ich knall jetzt mal ein paar Namen rein, die wir nicht machen, ne, aber die dazu gehören.
Amanda Lear.
Milva.
Nana Muscuri, Katharina Valente.
Ja, so die Nummer, ne? Die Ebene.
Und meins ist so ein bisschen ein Outlier, aber auch einfach, weil ich keine Lust hatte.
Outlier.
Also die Dame, über die ich heute rede, ist ja keine klassische europäische Diva in diesem Sinne.
Ja, aber so. Sondern du musst uns halt verkaufen, in welchem Bezug sie zu dieser Folge steht.
Ja, das mache ich schon.
Ja. Ja. So, wer will denn anfangen?
Tatjana, bitte.
Nö. Ich habe euch vorher gefragt, ich will nicht die Erste sein.
Okay,
nein. Dann fängt Barbie an.
Okay. Ich rede von einer Frau, wenn ihr auf Instagram den gleichen Kanälen folgt wie ich, dann taucht die da in Regelmäßigkeit auf. Ich kannte die vorher nicht, muss ich ehrlich gestehen, bis die dann immer wieder auf Instagram in irgendwelchen Tanzvideos da auftauchte. Und da war die doll. Raffaella Carrà, von der ist die Rede. Oder Raffaella Carrà.
Ach, ich dachte, du machst Mina.
Nein. Kommst du darauf? Ich habe gesagt, ich spreche auch noch über Mina kurz.
Mina.
Aber
und
da in einem Nebensatz. Dings,
Dalida? Dalida gehört da auch mit rein, ne?
In ja, diese... jetzt keine Europäerin eigentlich, ne?
Naja,
von Geburt aus, aber ja, hat hier Geld verdient. Ja. Okay. Ja, ja. So.
Und Raffaella Carrà.
In diesen Videos sieht man immer eine blond bebobbte Frau, also sie hatte immer so einen blonden Bob in Variationen, die in irgendwelchen 70er-Jahre wilden Cher-Kostümen eigentlich mit wilden homosexuellen Tänzern auf der Bühne umherwirbelt und dabei mit einem nicht ganz so dicken, großen Stimmchen irgendwelche Disco-Sachen, Disco-Schlager eher so singt, aber halt ganz wild tanzt. Und das sieht ganz toll aus. Und ich wusste immer schon, ja, für die Italiener ist das irgendwie eine große Nummer. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich sie nicht, bis sie dann 2021 gestorben ist, tatsächlich. Weil dann, ich arbeite mit sehr vielen Italienern zusammen bei Zalando, das war wirklich Volkstrauertag. Die waren wirklich alle, also die Gays und die Girls, alle super traurig und ein paar von den Heten auch. Und dann habe ich gemerkt, okay, also da ist mehr dran an der, das interessiert mich dann schon. Und jetzt habe ich auf Disney Plus eine Doku entdeckt über sie, in Dreiteiler, jeweils eine, also jede Folge ist eine Stunde. Und die habe ich mir dann reingezwirbelt irgendwann abends mal, weil ich keinen Bock hatte, immer den gleichen Scheiß zu gucken wie sonst. Und war wirklich positiv überrascht, was das für ein spannendes Leben ist, das sie hatte. Weil sie war echt die Vorreiterin in Italien, die hat das Fernsehen revolutioniert. Sie war ganz, ganz, ganz oft die erste Frau, die sowas überhaupt gemacht hat in Italien. Die erste Frau, die diesen Erfolg erreicht hat. Die erste Frau, die das alleine machen durfte und so. Also sie hat ganz viel Feministisches erkämpft, ohne sich jemals Feministin genannt zu haben. Aber sie hat so Glasdecken zerbrochen im Laufe ihrer Karriere, eine nach der anderen. Und sie hat sich immer wieder neu erfunden. Also auch, ne, wenn wir denken immer, Madonna ist so die Queen of Reinvention. Raffaella Carrà hat das 100 Male vorher schon gemacht, weil sie, und das finde ich inspirierend, sich an gewissen Punkten ihrer Karriere, wenn sie wieder was erreicht hatte, angefangen hat zu langweilen.
As you do.
Also wirklich, also ne, den Olymp erreicht und dann saß sie oben und hat gedacht, okay, und jetzt? Jetzt könnte ich das mein Leben lang weitermachen, dann geht's aber nur noch unten. Nö, ich mach was Neues. Das zeichnet ihr Leben so aus. Und jetzt kommen wir ein bisschen zum Fleisch drumherum. Sie war, also ne, kurz um das zu umreißen, was sie eigentlich gemacht hat. Sie war natürlich, habe ich schon gesagt, Schwulenikone. Sie war Moderatorin, sie war Sängerin, sie war Schauspielerin, sie war Tänzerin. In all diesen Dingen, außer vielleicht beim Moderieren, war sie nicht die Beste. Also sie hatte weder die beste Stimme, noch war sie, als sie war auf so einem Tanzkonservatorium eine Zeit lang, da wie wurde Madonna. Ihr nichts Großes bescheinigt. Und beim Film hat es auch nicht geklappt mit dem Schauspiel. Also ne, sie war immer nicht die Beste, aber die Kombination dieser Dinge in Verbindung mit ihrer Persönlichkeit und mit ihrem Drive und ihrem Willen haben es dann dazu gemacht, dass sie eine der bekanntesten Frauen Italiens wurde. So, ne? Und eine der erfolgreichsten auch und reichsten. Ja. Sie wurde geboren 1943, am 18.06.43, in einer Kleinstadt bei Rimini als Raffaella Peloni. Also ihr Vater hat die Familie verlassen. Sie hatte noch einen Bruder. Ihr Vater hat die Familie verlassen, als sie ein Jahr alt war, hat sich scheiden lassen von ihrer Mutter. Damals noch ein Riesending, ne? Und hat sie
Italien
sitzen lassen, genau, ja. In Italien. Und dann auch noch Nachkriegsitalien, ne? Also die waren alle bettelarm, mussten gucken, wie sie rumkommen. Und dann alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern zu sein, war schon wirklich krass. Dementsprechend war ihre Mutter Iris auch, eher, also ich weiß nicht, ob sie das vorher schon war, aber danach auf jeden Fall. Sie war eher so eine harte Kalte. Weil sie in ihrer Wahrnehmung der Vater sein musste auch. Sie musste die sein, die Nein sagt. Sie musste die sein, die irgendwie Verbote einhält und Dinge durchbringt und guckt, dass die Kinder irgendwie was auf dem Tisch haben. Die Mutter war wohl so ein bisschen gefürchtet auch im Dorf. Also sie war wunderschön, ist überliefert, aber ihr ein bisschen gefürchtet. Und bei ihrer Oma Andrina hatte die kleine Raffaella, da hatte sie eher so den Anlaufpunkt, die Oma war die auch ihre musischen Talente gefördert hat, die früher erkannt hat, das Kind will was anderes vom Leben als irgendwie einen reichen Mann heiraten und Mutter werden, so. Die hat sie zum Tanzunterricht geschleppt, die hat ist auch dafür verantwortlich, dass sie mit 4 schon das erste Mal auf einer Bühne stand und was vorgetanzt hat in so einem kleinen, in so einer kleinen gemacht. Aufführung. Ja, aber es wollte keiner sehen, Paul, das war anders.
Das stimmt.
es gibt, man kann das in der Doku sehr schön sehen, es gibt Kinderfotos von ihr und ihrem Bruder und, also ich meine, der Bruder war auch hübsch, aber sie war halt wirklich, also eine Ausnahmeschönheit als Kind, als erwachsene Frau dann nicht mehr so, aber als Kind wirklich, du guckst diese Bilder an und denkst dir, meine Güte. Also da wirklich genetischer Jackpot, keine Ahnung, unfassbar, wie schön die war als kleines Mädchen. sie hat sich dann da so ein bisschen, ne, ist da so rumgeeiert, hat so verschiedene Sachen versucht. Die sind, als sie 8 gezogen ist, als sie 8 geworden ist, ist die ganze Familie nach Rom gezogen. Da hat sie dann ernsthafter angefangen mit Schauspielunterricht und Gesang und Tanz und dem ganzen Ding. Ist, wie gesagt, auf so eine Tanzakademie, ist sie gegangen, weil sie dachte, da hat sie große Chancen, prima Ballerina zu werden. Und die haben die damalige Direktorin interviewt, die das nur so belächelt und sagt, also, sie steht bei uns in keiner von den Abschlusszeugnissen, ist ihr Name vermerkt. Wir haben sie in die Klasse gelassen, wo jeder mittanzen durfte.
Aber Legendenbildung, wie man ja. das
yes,
macht.
Yes. Genau, irgendwann haben sie ihr, hat die, ich glaube, dieselbe Direktorin hat ihr dann irgendwann gesagt, junge Frau, sie haben schwache Knöchel. Sie werden niemals prima Ballerina. Und dann hat sie das geschmissen und hat gesagt, okay, dann mache ich jetzt was anderes. Und dann hat sie, also im Verlauf der nächsten Jahre, sie ist jetzt schon eine junge Frau, versucht sie sich halt überall mal so ein bisschen aus, versucht es auch beim Schauspiel und es gibt ganz süße Filmaufzeichnungen von ihr, wo sie da irgendwie so Nebenrollen spielt. Sieht süß aus, hat den Körper einer Frau, das Gesicht eines Kindes. So, kommt ja auch bei vielen gut an.
Ja.
Schweine seid ihr.
Und blauäugig und blond, ne?
Also blauäugig weiß ich nicht. Das war ja damals eh alles schwarz-weiß. Aber
in Italien ist sie aufgefallen.
Ja. Blond, ja, ganz dicke Lippen.
Naturblond?
Nein, gefärbt.
Okay.
Sie hatte ganz dicke Lippen, so dass die Mutter auch immer gesagt hat, du musst die Lippen einsaugen, das ist irgendwie, das sieht ordinär aus und ist viel zu groß, das ist nicht schön.
Ein Kindergesicht mit dicken Lippen, ja, und dem Körper einer Frau. Oh Gott.
Gute Nacht, genau. Deswegen, es gab viel Männerinteresse, sie hat aber nie geheiratet und hat auch, also die Männer hatten immer eher, hatte ich das Gefühl, eine Funktion in ihrem Leben. Das war so, sie hat.
Also eine beinahe Lesbe.
Nee. Sie war schon, also auch romantisch interessiert an Männern und sicherlich zwischendrin auch körperlich, aber es war jetzt nie so, dass sie wie andere Frauen ihrer Zeit den Männern so verfallen waren und sich so als sich hat dominieren lassen oder so. Das hat sie alles gar nicht gemacht. Die waren immer auch ein Schlau. Trittbrett irgendwie zwischendrin, die mussten auch nützlich sein. Und hat auch öffentlich immer gesagt, dass sie von der Ehe nicht viel hält und so. Also sie war schon da sehr progressiv.
Ja, das haben die anderen Diven Europas nicht so gut auf die Reihe
gekriegt,
wenn ich an der Lieder denke.
Nee. Sie hat dann 1965 mit 22 Jahren gerade mal, ist sie einem amerikanischen Hollywood-Star aufgefallen, der in Italien einen Film gedreht hat, nämlich The Colonel of Ryan Express, heißt der, glaube ich, auf Englisch, Colonel von Ryan Express auf Deutsch. Und das war Frank Sinatra.
Und Old Blue Eyes mit dem ist gut.
Großen Penis hat eine italienische Rolle gesucht und dann haben sie tatsächlich gecastet nach 32, sie musste 32 mal vorsprechen, hat aber die Rolle bekommen. Sie ist in dem Film, muss man leider sagen, echt mäßig, aber Sinatra fand sie hot, das merkt man auch. Es gibt sehr viel Backstage-Bilder, wo sie beide sehr, sehr flirty miteinander sind. Da lief auf jeden Fall auch was und der hat sie dann mit nach Hollywood genommen. Ne? Und auch das war, also hätte ihr sehr nützlich sein können, da schreibt sie auch, eine Freundin hat sie einen Brief geschrieben, wo sie das relativ unverblümt schreibt, dass das, der könnte mir schon nützlich sein, ich finde den auch sehr nett, aber ja, der kann mir nützlich sein, ich gehe erstmal mit. Und dann war sie in Hollywood und hat dann da natürlich gemerkt, sie ist eine von vielen und das Studio hatte ihr eine große Villa dahin gesetzt, da durfte sie wohnen und so, hatte ihre Oma mitgenommen, die nur am Saufen war die ganze Zeit und am Feiern und am Shoppen und sie fand das alles blöd und ist dann 2 Jahre später zurück nach Italien und hat gesagt, Leute, das war's nicht, ich will lieber hier wieder bei nichts anfangen, als mich da drüben irgendwie vorgestellt werden als die Freundin vom Chef und so. Das ist unter meiner Würde, ich habe andere Pläne. Und das bewundere ich auch wieder. Ne? Also nach erstmal Tanz wieder nicht geklappt, das wieder nicht geklappt, du bist in Hollywood so nah dran, klappt aber nicht. Und dann zu sagen, nee, ich gehe lieber wieder nach Hause und mache meinen eigenen Scheiß, als hier in der zweiten Reihe zu stehen.
Kurzer Einwurf, Vicky Leandros, Management von Barbara Streisand, Vertrag unterschrieben. Vicky
hat sich eingeschmissen, ne?
Vicky steht am Flughafen Hamburg, die Maschine nach Amerika ist bereit, die Weltkarriere ist vor ihren Füßen und sie steigt nicht ein, weil sie sich denn doch nicht traut.
Ja, toll.
Und bleibt hier und wird Vicky Leandros.
Also ich weiß nicht, ob toll für sie war, aber...
Naja, das ist der Moment gewesen, wo die Weltkarriere zugunsten einer Europakarriere aufgegeben wurde.
Ja.
Und wie es so ist, manchmal solche Punkte im Leben zu haben, ne? Also irre.
Ja, und wer weiß, ich meine, vielleicht war das die beste Wahl für sie.
Who knows what would have happened?
Ja. Und wie glücklich sie geworden wäre.
Aber ich glaube, das ist immer noch eine schwerende Wunde.
Ja, aber es geht ihr. Ich meine, Madame hat trotzdem Weltkarriere gemacht und es geht ihr gut. Big in Japan.
Ja, absolut. Nee, Big, also die kann nicht jammern.
Nee.
Darf sie nicht.
Nee. Also sie ist zurück in Italien, ne? Sie macht weiter so ein bisschen Film. Das italienische Fernsehen ist zu dem Zeitpunkt noch sehr in den Kinderschuhen. Das ist alles sehr sehr brav, sehr katholisch. Ne? Frauen kommen eher so als Kesser-Sidekick vor, die dürfen halt irgendwie mit relativ zugeknöpfter Garderobe noch, das war alles noch lange vor der sexuellen Revolution im Fernsehen, dürfen die halt so Sidekicks sein, aber es darf halt, ne, eine Frau spielt da nicht die Hauptrolle. Die Männer moderieren, die Männer machen, die Männer tun, so wie es bei uns ja auch war. Das gefällt ihr auch nicht und sie macht dann Film natürlich noch weiter, aber sie nervt das, dass sie Rollen spielen muss. Sie will gerne sie selbst sein. Sie will mit dem, was sie hat, was sie als Gesamtpaket an Talenten so mitbringt, will sie irgendwie punkten und sieht, dass das andere dürfen, nämlich Männer, aber sie darf es eben nicht und das nervt sie wahnsinnig. Und dann begibt es sich bei einem kleinen TV-Dreh auf der spanischen Treppe, total bekloppt, trifft sie auf Gianni Boncompagni, der war Radio- und TV-Moderator, 11 Jahre älter als sie und der war so ein bisschen die Stimme der aufkeimenden, wilderen Jugend in Italien, die Veränderung wollte und er wollte das vorantreiben. Er wollte im Radio und auch im Fernsehen, in seinen beiden Wirkungsbereichen wollte er das so ein bisschen vorantreiben, dass sich Dinge verändern, dass die jünger werden, dass die entstaubt werden. Und die beiden treffen sich bei diesem Dreh, er interviewt sie da und sie liegt irgendwie auf der in so einem Bett auf der italienischen Treppe, auf der spanischen Treppe, kein Mensch weiß warum. Aber das war das Konzept. Ja, TV. Da treffen sie sich und gehen dann zögerlich erst, aber dann doch auch fest eine Partnerschaft ein. Sie fühlt sich bei ihm sicher, er ist sicherlich auch so ein bisschen Vaterersatz für sie, ne? Wie gesagt, 11 Jahre älter, der ist schon geschieden, hat 2 Kinder aus der ersten Ehe. Ihre Mutter ist rasend, die findet das total scheiße, weil sie ja will, dass ihre Tochter was Anständiges heiratet. Also sie heiratet ihn ja nicht, sondern ne, das wollte aber die Mutter, dass
wilde
sie
Ehe.
Jemanden heiratet, ja, dass und der und Geld hat und so und dass sie dann zu Hause ruhig Mutter wird und eben nicht da weiter ihre Spiränzchen macht, weil die Mutter glaubt auch nicht an ihr Talent und die glaubt auch nicht, dass das was wird und die glaubt, das sind alles Hirngespinste, die sie da hat. Aber ja. Dieser Gianni Boncompagni ist dann die nächsten, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, also eigentlich bis an ihr Lebensende bleibt er an ihrer Seite als Freund, als Produzent, als der, der ihre Lieder später schreibt, der ihre Shows, der da Regie führt. Also der ist ein wichtiger Teil in ihrem Leben und auch diese Kinder sind dann sehr nah an ihr dran. Und das ist auch für die nächsten Schritte ihrer Karriere sehr entscheidend. Sie ist dann 69, wir befinden uns immer noch in der Zeit, wo das alles nicht möglich ist im Fernsehen. Ne? Nichts davon ist möglich. Und sie,
diese Katze bringt mich um.
Tatjana muss nachher noch
sie
wohin.
Sie guckt einen so böse an.
Ja, ja. Tatjana muss nachher noch wohin und hat einen dunklen, edlen Pullover an und die Katze hat natürlich und will immer kuscheln.
Ja.
Und jetzt, jetzt hat ist Tatjana, hat sich gefügt.
Starrt.
Und jetzt,
sie hat mich so angestarrt die ganze Zeit.
Jetzt hat sie dich erklimmt.
Ja. Okay.
Ja.
Erklimmt ist auch ein schönes
Wort. 69 kommt dann Nino Ferré, also ein französischer Sänger, ursprünglich aus Italien, aber in Frankreich groß geworden, berühmt geworden. Sänger und Komponist kommt nach Italien, um eine Fernsehsendung zu moderieren und er spricht eigentlich kein gutes Italienisch und die suchen eben einen Sidekick. Das ist übrigens der Typ, der Un Anno d'Amore komponiert hat, den Song aus dem Almodovar-Film.
Ja.
Großer Melly Magic-Nummer, wer es noch nicht gesehen hat, ich pack's in die Shownotes. Genau, die suchen für ihn halt einen Sidekick und fragen sie und ne, damit sie auch so ein bisschen mit Italienisch helfen kann und so. Und dann sagt sie, ja, ich würde das machen. Unter der Bedingung, dass ich 3 Minuten, also ich glaube 5 oder 6 Folgen sollten gemacht werden. Und sie sagt, ich will in der ersten Show, gebt ihr mir 3 Minuten, wo ich machen kann, was ich will. Und ich werde nichts tun, außer tanzen. Mhm. That's it. Das ist die Bedingung. Und alle denken sich, die spinnt doch. Aber gut, lassen wir uns drauf ein, weil das
gutes Fernsehen.
Ja. Nee, die denken alle, die spinnt, das floppt. Und
wenn es gut wird, ist es gut. Wenn es schlecht wird, ist es auch gut.
Aber dann haben wir die Alte halt, ne, haben wir die bekommen und gut ist. Und sie macht das und sie ist damals schon, ne, weil wir sind jetzt, also es fängt langsam, das ganze Hippie-Zeug fängt an. 69 ist Summer of Love, also wir sind in Amerika schon mittendrin. Und das schwappt natürlich auch nach Italien rüber. Und sie wittert das als ihre Chance, da jetzt die Revolution im Fernsehen quasi loszutreten. Und führt dann da tatsächlich vor so einem Live-Orchester und die Leute sitzen da so drumrum und sie steht da halt mit so einer Hose und so einem Top und so einem Bob und tanzt da halt und hat so ein bisschen diese Moves aus Hair, die ich habe jetzt hier gerade sehr überzeugend die Moves nachgemacht.
Total. Ja. War sehr schön.
I know, ich kann das. Tanzt die da 3 Minuten? Und wer hätte es gedacht, es ist wirklich die Revolution schlechthin. Die ganze alte Garde, der Fernsehwichser, schäumt am Mund, wie sowas Belangloses und Triviales und aber auch Erotisches und Anzügliches da überhaupt Platz haben kann.
Und sie geht damit 50 Jahre später noch viral.
Schatzi.
Ja.
Und it's a fucking sensation. Und die Jugend rastet aus. Sie ist ab sofort, ist sie irgendwie, ne, das im Fernsehen sichtbare Symbol der Revolution, die da kommt. Und weil das so ein Riesenerfolg ist, kriegt sie das jetzt für die nächsten Sendungen, die noch kommen. Also es war ja erst nur für die erste Folge angedacht, aber für die nächsten Folgen darf sie, muss sie jetzt auch, wird sie gleich verpflichtet. Und ab da geht's rasant nach oben mit der Karriere. Also da ist sie dann und dann ist sie bei dem Nächsten und dann darf sie da moderieren und da moderieren und da moderieren und dann werden ihr Shows auf den Leib geschneidert und es wird immer mehr, darf sie eben all diese Talente, die sie in ihrem Bouquet hat, eben auch hinzufügen. Also dann wird sie nämlich die Moderatorin, dann die Sängerin, dann darf sie da auch wieder, ihr Ex-Freund hat gesagt, die hat keine Stimme, ich kann besser singen. Und dann, ne, schneidert dieser Gianni, schneidert ihr dann aber die Songs auf den Leib, wo dann immer so mit 2-3-fach Verstärkung hinten dran, wo es dann dick genug ist, stimmlich. Und das sind immer eher noch so Schlager-Sachen, aber es funktioniert und die Sensation wächst so langsam. Sie wird so die TV-Lady in Italien nach und nach, über die späten 60er und frühen 70er. Sie darf dann mit Mina auftreten, die ja wirklich die Sängerin da war.
Mina ist eine italienische Göttin.
Ja.
Und, so, ne, kann man nicht anders sagen.
Das Aufeinandertreffen der beiden, dass quasi Mina und sie in derselben Show sich einen Abend lang die Bühne teilen und beide singen, haben alle gedacht, das schafft die nicht, ne? Die stinkt da ab. Und Mina hat abgeliefert ohne Ende, die sah ja toll aus mit diesem Make-up und diesen fehlenden Augenbraue, mit diesem Eulenauge, toll. Und die schmettert dann natürlich die Bühne kaputt. Und sie kann aber irgendwie, also A, ist sie versucht nicht zu die Competition auf Augenhöhe zu machen, sondern sie ist sehr so, sie lässt sie als die Königin da stehen und macht halt ihren Unterhaltungsscheiß da so ein bisschen nebenbei. Ja, aber sie kann durch ihre Ausstrahlung und durch ihr Temperament und durch ihre auch Humbleness irgendwie, kann sie da trotzdem als Gewinnerin vorgehen. Und man denkt, das ist jetzt wieder erstmal die der Höhepunkt ihrer Karriere. Und genau an diesem Punkt sagt sie, mir ist fad. Ich mache jetzt was anderes. Und kündigt sehr überraschend ihren Abschied aus dieser Sendung, die sie da moderiert hat, an und sagt, ich ziehe mich jetzt erstmal aus dem Fernsehen zurück, ich muss jetzt was Neues machen. Und geht dann nach Spanien, weil sie sich denkt, Italien habe ich jetzt erobert, ich gehe jetzt nach Spanien. Das ist zu der Zeit noch Franco-Spanien, ne, der lebt noch. Und auch da, es ist kurz, also ne, es brodelt alles schon, aber es ist kurz, da auch durch die Diktatur darf es noch nicht explodieren. Und sie fängt da so langsam an, kriegt auch gleich wieder einen Vertrag, kriegt gleich ein paar Shows, die sie moderieren soll. Und als Franco dann stirbt, explodiert das auch. Ja. Ne? Also sie wird dann durch seinen Tod, durch auch eine Nummer, die nicht gut ankam bei den Nationalisten, die sie da gemacht hat, wo sie ihre Tänzer in Drag gesteckt hat quasi und die so spanische Dorf-Flamenco-Tänzerin hat mimen lassen, gibt's Aufruhr im Publikum, jemand will sie schlagen und so, also ist ganz wild. Aber ja, damit rüttelt sie diesen Laden auch auf und das, was dann eben losbrechen darf, die Welle bricht los mit ihr quasi auf dem Surfbrett obendrauf. Und auch da segelt sie irgendwie von Erfolg zu Erfolg. Und auch da sagt sie irgendwann wieder, ach, mir ist langweilig. Was mache ich denn jetzt? Dann geht sie nach Südamerika, weil ne, sie hat ja jetzt alles andere schon erreicht, geht nach Südamerika und tritt, ich glaube, einmal tritt sie in Argentinien auf und sofort wieder sind alle so, du musst hier bleiben. Und dann geht sie auf eine Stadientournee und spielt jeden Abend vor Hunderttausenden von Menschen. Und also wirklich jedes Land, ne? Sie hat alle lateinamerikanischen Länder hat sie durch. Und in jedem Land ist sie über Nacht sofort die Sensation der Weltstar. Und da fängt es dann noch an, creepy zu werden und zu kippen, weil sie sich halt, also sie kann nicht mehr aus dem Hotel raus, ne? Sie kann nicht mehr auf die Straße. Es gibt Aufzeichnungen, wie sie so.
Sie ist Madonna.
Krasser. Ja. Honestly, krasser. Also wie sie versucht, weil Madonna hatte ja, das war ja alles schon hermetisch abgeriegelt, die war ja überhaupt nicht drauf vorbereitet und niemand da war auch drauf vorbereitet. Und dann siehst du sie, ich glaube, da hatte sie noch nicht mal Bodyguards, da hat sie so 3-4 Freunde um sie rum, die sie so abschirmen und um sie rum sind halt tausende von Menschen, die alle an sie randrängen. Du siehst so ein Kamera-Close-Up, wie jemand so versucht, mit der Hand nach ihr zu greifen und ihr dann so Haare ausreißt, damit er irgendwas von ihr mit nach Hause mitnehmen kann. Also die Obsession war schon echt unreal. Und ihre persönliche Assistentin aus der Zeit sagt dann irgendwann auch, also das nach dem Argentina-Konzert haben wir niemals wieder nicht gearbeitet. Es war halt, wir waren halt immer on, wir waren immer, jede freie Sekunde war irgendwie mit Proben oder mit Kostüm oder mit vollgestopft. Es gab überhaupt kein Privatleben mehr. Und die paar Momente, die wir hatten, wo wir mal entspannen konnten, konnten wir nicht raus. Also wir saßen in einer Villa, die mit einem mit einem unterirdischen Gang mit dem Hotel verbunden war, weil anders ging's nicht, saßen in der Villa und konnten halt nicht raus. Und haben
ein
halt
schönes Leben.
Haben halt Kanaster gespielt. So.
Naja, so geht's ja Cher auch und solchen Leuten.
Naja gut, aber die hat ja ihre eigene Infrastruktur schon geschaffen.
Ja, ja,
sie saß halt weit entfernt von der Heimat, saß sie halt irgendwie auf dem Kontinent und dachte sich so, okay, wow. Weil Geld hat sie so wirklich nicht interessiert. Es ging immer, glaube ich, eher um das, die hat nie gesoffen, die hat keine Drogen genommen, die hat kein Glücksspiel praktiziert. Ich glaube, die hat so mit dem Leben gezockt, ne? Mit dem Schicksal gezockt. Wie weit kann ich das treiben? Mhm. Was kann ich noch erreichen?
Die interessanteste Art von Künstlerin.
Ja, amazing. Amazing, amazing. Und sie hat dann ein paar große Hits, also Rumore war so der erste große, ihre erste große Discoplatte, die richtig eingeschlagen ist. Ihr weltgrößter Hit, ihr Belief eigentlich ist, jetzt muss ich es richtig vorlesen, Afar Amore Comincia Tu, so, das ist Cher's Belief quasi, das ist ihr größter Hit auf Deutsch, Tanze Samba mit mir. Also das heißt, ist nicht die Übersetzung, die Übersetzung ist was anderes, aber ihr kennt alle die deutsche Version als Tanze Samba mit mir.
Ja.
Das war so ein Hit, dass sie das selbst in, ich glaube, 3 verschiedenen Sprachen noch aufgenommen hat, unter anderem auch auf Deutsch. Das war aber auf Deutsch, ihre Version war kein Erfolg, sondern die Tony Holiday oder wie auch immer der hieß.
Marshall.
Nee,
Tony Holiday.
Das war dann die Hit-Version, aber sie war auch in England in den Charts und so. Also, und das muss sie bis an ihr Lebensende singen. Und wie Cher auch, war sie dem Song am Anfang, hat sie gedacht, ich verstehe den Hype überhaupt nicht. Warum rasten die denn alle aus? Ich finde das Lied so blöd. Aber ja, sie hat es durchgezogen, kam dann sehr erschöpft von ihrer Riesentournee zurück und hat dann wieder gedacht, okay, was mach ich jetzt? Jetzt mache ich Daytime-Television und hat dann quasi
Oprah.
Nee, so eher Call-In-Show. Also okay. Jeden Mittag von 12 bis 4 war sie, neue Zielgruppe war die Hausfrau, konnte man sie anrufen, sie saß im Studio, alles so im Close-Up und ist ans Telefon gegangen und hat mit den Leuten
Talk-Radio gequatscht. Okay.
So. Und die haben dann ihre Sorgen erzählt und, ne, was so, wo der Schuh so drückt, wann der Mann sie betrogen hat und so. Und,
dann wirst du natürlich zur Mutter der Nation.
Genau, das ist passiert. Sie war Mutter der Nation. Ja. Die Leute haben sich wahnsinnig mit ihr verbunden gefühlt, wahnsinnig mit ihr identifiziert. Die Kehrseite der Medaille war, dass alle dachten, sie können ihr helfen. Sie können ihnen helfen. Also, ne, sie haben ihr dann die schlimmsten Probleme erzählt, immer in der Hoffnung, dass sie entweder den Ratschlag hat oder den finanziellen oder so. Und das konnte sie natürlich alles nicht mehr schultern, verfällt in eine wahnsinnige Depression, erfindet sich wieder neu. Ich muss das jetzt nicht alles erzählen, sie hat das hunderte Male gemacht, sich immer wieder neu erfunden, immer wieder neue Sachen zum allerersten Mal gemacht, international bekannter geworden. Es gab so ein paar Einbrüche in ihrer Karriere, weil so ein paar Sachen dann nicht so richtig doll gelaufen waren oder das Timing falsch war, aber sie hat sich nie, es gab nie Grund, sie zu canceln oder so. Sie hat nie ihr Publikum enttäuscht. Sie war nie wirklich scheiße. Sie hat nichts Kontroverses irgendwie gesagt oder getan, wo man jetzt auch aus heutiger Sicht sagen müsste, schwierig drüber zu reden, gar nicht. Ich habe das jetzt alles hier so locker daher erzählt, aber ich glaube, was man dabei leicht vergisst, wenn man sich das anschaut beziehungsweise anhört, ist einfach, dass sie das alles alleine gemacht hat als Frau. Sie hat keinen Mann gehabt, der ihr gesagt hat, du musst das so oder so oder so machen. Sie hat keinen Mann gehabt, der ihr den Weg freigeboxt hat, damit sie dann irgendwie glänzen kann. Sie hat das alles immer nach eigenem Kopf entschieden. Sie hat sich selber nach vorne gestellt. Sie hat selber ihre Entscheidung getroffen. Sie war ihre eigene Produzentin. Sie hat die Ideen gehabt. Sie hat geprägt, wie es aussehen muss, auch in ihrem Kontrollzwang gesagt, so will ich es nicht, hat sich mit ganz vielen Männern angelegt, hat ganz viele Männer kommen und gehen sehen und die einzige Konstante in ihrem ganzen Erfolg war eben sie, ihr Wille, ihre Vision und ihr Durchhaltevermögen und das finde ich Wahnsinn und sie ist ganz verdient, eine Schwulen-Ikone, absolut verdient, dass man sich an diese Frau erinnert, die so viele Glasdecken zerbrochen hat und so viele mitgenommen hat, so viele Nachahmerinnen und den Weg bereitet hat für so viele andere. Sie ist ganz einsam gestorben. Sie hat von ihrer Lungenkrebserkrankung erfahren und hat beschlossen, es niemandem zu sagen.
Niemandem?
Niemandem. Also ich glaube, ihre persönliche Assistentin wird es gewusst haben, aber ihre Familie nicht, also ihr Bruder nicht, ihre 2 Ziehkinder von Gianni nicht, ihr Lebenspartner, ich weiß nicht, ob sie mit dem dann noch zusammen war, der danach kam, ob der das wusste oder nicht, weiß ich nicht, aber also eigentlich wusste es niemand. Und sie ist dann überraschend für alle gestorben. Und die Nation lag in Trauer und alle waren total schockiert. Auch ihre besten Freunde, weil es halt keiner gewusst hat. Es ging dann, glaube ich, relativ schnell.
Klingt kurz nach einem komplett eingeliefert worden Leben. Ist.
So war es auch. So
meine war hat
sie.
Ja
ein wahnsinniger Kontrollfreak. Alles musste kontrolliert werden. Und auch das.
Ja. Meine hat nach ihrer Krebsdiagnose erstmal sofort eine Fernsehgala. Ich bin in einem Jahr tot.
Hol dich hier, solange ihr noch könnt. Toll.
Ja. Also wie witzig.
So, lange Rede, genau, kurzer Sinn. Rafaela Carrà, bitte schaut euch die Doku an, wenn ihr könnt. Es lohnt sich tatsächlich. Ist auf Italienisch, nur mit Untertiteln. Also vielleicht nicht für jeden, aber lohnt sich. Und ja, eine Frau, von der man wissen sollte, weil die doll war, weil die viel verändert hat. Und so.
Ja.
Tschüss.
So, ich könnte weitermachen, weil es passt natürlich. Es sind Zwillinge, die so unterschiedlich sind.
Dann mach doch einfach weiter.
Also, wir müssen gedanklich uns nach Spanien bewegen. Und wenn in Spanien das Schwanzkleid nach hinten gekickt wird.
Entschuldigen Sie bitte.
Das Schwanzkleid. Also das Original Flamenco-Kleid ist ja vorne relativ kurz und hinten so eine lange Schleppe. Und das wird genannt Schwanzkleid. Mhm. Und das muss immer beim Flamenco mit irgendwie so einem Hackentritt, wenn die eine Kurve macht im Tanz, muss das so nach hinten getreten werden. Und wer das am perfektesten konnte, das war und ist bis zum heutigen Tag Rocío Jurado. Rocío Jurado ist die spanische Sängerin überhaupt. Die ist natürlich jetzt, also ich muss, ja, vielleicht bin ich falsch angefangen. Die spanischen Zuhörer unter uns, die werden jetzt entweder mit den Augen rollen oder sich freuen, dass ich drüber rede. Wenn sie mit den Augen rollen, liegt das daran, dass Rocío Jurado in der heutigen Generation völlig vergessen ist und in der Oma-Generation an die gute alte Zeit erinnert. Und das heißt auch vor 1975 ist, glaube ich, das Franco-Regime kaputt gegangen. Aber auch in der Zeit davor gab es natürlich Unterhaltungsshows und Fernsehshows. Und da war Rocío Jurado eine der ganz großen. Warum? Sie hat im Prinzip Volkslieder gesungen, regionale Volkslieder, sag ich jetzt mal, also Flamenco und wie sie alle heißen. In diesen ganzen spanischen Provinzen haben die ja ihre ganz eigenen Traditionen. Sie kommt aus Cadiz, also Andalusien, Sevilla und so, ganz stolze, unabhängige Menschen mit, die, sobald sie irgendwie eine Kastagnette sehen, dann springen die ja auf und klacken mit ihren Absätzen und haben was eine tolle du alles Haltung. Weißt. Ja, du, also habe ich sie ja kennengelernt. Ich bin ja nach Anfang der 90er, das war ja meine Golden Boy Phase, bin ich ja durch Südeuropa gereist. Als
du auf Jagd warst nach Golden Boys?
Da war ich der Golden Boy und ließ mich jagen sozusagen und dachte, fährst du zur Zielgruppe, fahr mal doch mal nach Sevilla. Und dann bin ich im Sommer nach
Sevilla.
Falls
Sie Tatjana damals gejagt haben, melden Sie sich bitte.
Du, ich komme nach Sevilla und falls ich war wirklich erfolgsverwöhnt von Südfrankreich und von Lissabon und so weiter. Und ich komme nach Sevilla und ich sage euch eins, ich komme in diese schwule Kneipe, die haben mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Also kein Mensch hat mich
angeguckt. Also nur im Schwanz.
Ich war der einzig Blonde da, sag ich jetzt mal. Und niemand hat mich beachtet. Und ich schon so, hä, wo bin ich denn hier? Du, das sind diese Nein. Erst habe ich gedacht, da muss irgendwo im Fernsehen ein Dreiteiler gelaufen sein, wo der irre Serienmörder so aussah wie ich. Aber
wie das
war
damals so war.
Die haben diesen Stolz, die haben sich gedacht, da kommt so eine blonde Sextouristin und glaubt, sie kann hier alles abräumen, nix da. Die haben mich
so
an der kalten Schulter verhungern lassen. Und das ist ja toll.
Ja.
Eigentlich.
Ja.
Ne? Und Sevilla ist
unsere unsere kleine Masochistin.
Nein, das war ja, also als ich es begriffen habe, habe ich diese Mentalität ja geliebt. Aber
das finde ich aber toller, Tatjana, das hat sie nämlich, ne? Ihr können Leute wahnsinnig bitchy Dinge antun, wenn sie das als Prinzip gut findet, wenn das so ein John Collins.
Und wenn es durchgehalten
hat,
wird.
Ja, wenn es konsequent ist und bitchy genug ist, dann hat sie Respekt davor.
Ja.
Dann ist das nicht persönlich, sondern ist es
genau.
So, ach ja,
dann ist gut es so. Ab. Ja, genau. Das ist genau meine Einstellung gewesen. Toll. Und das ist ja, Sevilla wird ja durchquert von dem, ich sag jetzt mal Golan de Mur oder so ähnlich, wie der Fluss heißt, keine Ahnung. Dazu gibt's übrigens einen Song, er war der stärkste Stier am Guadalquivir von Elisabeth Volkmann. Eine sehr unterschätzte, auch Trash Diva,
ja.
Die man hätte in diesen Reigen so ein bisschen dazu.
Originalstimme von Marge Simpson, ne?
So.
Ja. Fassbinder-Darstellerin.
Opernausbildung, was sie übrigens jedem erzählt hat, weil sie so einen Klimbim-Komplex hatte. Mein Name ist Elisabeth Volkmann und ich habe eine Opernsängerin-Ausbildung. Naja, gut. Also auf jeden Fall in dieser Stadt so. Und da ist das Schwanzkleid also ganz weit vorne. Das Schwanzkleid wird also da getragen und gefeiert und getan und gemacht.
Das Schwanzkleid wird bei mir auch getragen.
Rocío Jurado ist 1944 da geboren und 2006 in Madrid gestorben. Sie wird bis heute in Spanien einfach nur La Más Grande genannt, die Größte.
Ja.
Also einfach nur die Größte. Sie hat, sie ist die Essenz von Tatjana und von allen überkandidelten Drag Queens überhaupt. Also es geht nur um Haare schleudern bei den Auftritten jetzt, Schultern hoch, Kastagnetten, die Kleider, Obstladen, Musterkleider, also alles zu bunt, zu dekolletiert, zu eng, all diese Attribute einer Drag Queen, immer so ein Kamm in den Haaren und also unglaubliches Make-up. Und damit hat sie 30 Mal Gold gemacht, 5 Mal Platin und in Spanien 16 Mille Platten verkauft. Also die war schon sehr erfolgreich. Und 2004 ist bei ihr, da war sie so Ende 50, Bauchspeicheldrüsenkrebs entdeckt worden. Und dann war sie im Krankenhaus und hat danach natürlich sofort eine Pressekonferenz gegeben und ein Jahr später eine riesen Fernsehgala wurde zusammengeschustert, als klar war, dass sie das nicht überlebt. Und die gibt es auch zu finden und zu sehen, die heißt Siempre. Und da kommen so alle spanischen Granden der Unterhaltungsmusik zusammen, aber das ist jetzt so, ich sag mal, der deutsche Adamo und ne, da kommt jetzt nicht Julio Iglesias, sondern da kommt der deutsche Adamo und die deutsche Michelle und so die auf Spanisch, nehme ich mal an. Ich bin ja mit der Gnade des Nichtverstehens gesegnet. Ich verstehe ja eigentlich
die Texte nicht. So kann man das auch formulieren.
Ja, dadurch weiß ich nicht, wie schrecklich kitschig diese Texte sind, aber die Musik ist toll, die Stimme ist super und sie ist so sie hat so diesen Barbara-Anspruch, dass sie jedes Lied spielt. Und das macht sie natürlich alles zu doll.
Ja.
Sie ist so theatralisch. Also wenn sie ein Lied über einen untreuen Liebhaber singt, dann zermalmt sie eine Rose in der Hand und frisst die Blütenblätter. Weißt du, so die Nummer. Also wow. Sie ist vollkommen drüber. Ja, Method. Sie geht auch immer heulend in die Knie und so. Also sie ist immer,
my kind of art.
Ja, absolut. Also es ist so toll. Shit. Die ist so ein Traum. Und dieses Siempre ist eben, sie weiß, dass sie stirbt. Und sie hat aber nochmal alle versammelt und alle müssen natürlich ihre aber Lieder singen.
Das ist ja wirklich
singen.
Drag, ne? Ich meine, das ist ja wirklich die es Art, wie eine Drag Queen an eine Performance rangeht, ist
absolut.
Ja wirklich, wie kann ich so in jedem, in allem, so was ich mache, so verdeutlichen, was, ja, toll.
Ja, das
weil
ist
ich singe ja nicht selber. Als würde sie lip-sinken.
Ja, genau.
Toll.
Aber sie hat eben auch eine sehr, ganz, ganz tolle Stimme. Ach so, was ich ja vergessen habe zu sagen, nicht nur, dass ich ignoriert wurde in diesem Serie Anfang der 90er, da habe ich auch das erste Mal die gehört in der Schwulenbar.
Ah, ja. Mhm.
Und dann habe ich mir die erste Platte gekauft und wie bei Dalida kaufe ich in den 90er Jahren, habe ich jedes Jahr irgendwie eine CD von der gekauft und dadurch diese Stimme lieben gelernt.
Ja.
Und da ich kein Wort verstehe, habe ich auch keine Probleme mit den Texten.
Ja.
So.
Wir müssen mal eine Dalida-Folge machen.
Und die,
wir haben doch schon über den Film gesprochen.
Diese
Aline meinst du, nicht Dalida? Egal. So. Entschuldige.
Natürlich müssen wir über Dalida mal eine
Folge
machen. Ja,
ja.
Dalida ist immer noch die allertollste.
Ja.
Und tiefste und traurigste.
Traurigste, tragischste.
Diese hier ist von niemals ein Selbstzweifel. Diese hier ist eine Rampensau, eine Million.
Toll.
Sie weiß, sie stirbt, sie macht die Gala, sie lädt die Gäste ein, alle müssen ihre Lieder singen, keiner kann die Texte, aber sie legt überall Blätter aus, im Klavier, Teleprompter und so. Man sieht immer nur die Männer, die hilflos irgendwie auf diese Texte starren und sie spielt ihre Rolle im Duett und macht und tut und flirtet und so. Und die Typen schwitzen alle und gucken und sehen zu, dass sie ihren Text ablesen können. Also es ist ein Traum. Und die, immer wenn junge, schöne, spanische, junge Sängerinnen an ihrer Seite sind, dann guckt sie die mit dem Arsch nicht an, weil die brauchen ja nichts. Die eine kommt in so Hotpants und ein T-Shirt und sie ist halt zurechtgemacht bis zum Exzess. Und die Kleine rührt da so los. Ich muss
Auftritt mit Cher und Tina denken, mit dieser alten, mit dieser geschminkten Wolke, mit diesem Tendenten Haar.
Kate Smith,
genau,
wie sie die links liegen lassen. Ja, genau so, genau so. Und sobald eine spanische Sängerin, es gibt ja auch die Montserrat Caballé-Abteilung, wenn so eine da reinwalzt, ne, dann ist sie natürlich total nett und kollegial und genau, weil die dann nicht so toll aussieht wie sie. Und das ist aber so, dass das Publikum, man weiß, sie stirbt und Es ist so, es rührt einen so sehr.
Ja.
Also es ist wirklich, es sind diese Melodien dieser Lieder sind so toll und immer so ein Tick melancholisch, trotz des ganzen Stolzes und Schultern und Haare und Wert. Ne? Es ist eine ganz tolle Doku, also nicht Doku, es ist ein Konzert, ja, aber zusammengeschnitten. Kann man sich mal angucken. Billig gemacht, aber toll. So. Und die Männer natürlich
ist auch. Alle. Ist alles Autobiografietitel heute. Ja. Ich verstehe ja nichts. Billig gemacht, aber toll. Ja. Das
ist gut. Die Männer ja, natürlich, diese spanischen Männer haben ja alle diese gegelten
alle.
Haare nach hinten, die Locken lang, Goldkettchen, alle. Hemd bis zum Bauchnabel ja, auf, harte alle. Brust, weißes
Hemd. Kommen so auf die Welt.
Kommen so in diese sehen so aus. Diese Sänger sehen alle so aus. Die sehen wirklich alle, die da auftreten, sehen alle so aus. Bis auf die Schwulen, das sind natürlich auch ganz schlimme Tundenwracks dazwischen. Ganz schlimm. Also die sehen aus wie Harald Glöckler. Ja.
Die hat jetzt gerade immer eine Porno hatte bei der Fashion Week. Die hat viel Geld ausgegeben.
Anyway, ja, aber ganz, ja.
Anyway.
Also so. Ja, ja, und ja. Die, diese Supertucken, die sind natürlich dramatisch. Aber das schönste Duett ist mit so einem spanischen Adamo, sag ich jetzt mal, mit so einer ganz furchtbaren Tunte, die gar nicht schauspielern kann. Und die singen so ein Scheidungsduett, nehme ich an, ich verstehe ja nichts. Und das ist das traurigste Lied von allen. Da spielt sie richtig gut. Also richtig toll. Gut, das wollte ich alles gar nicht erzählen. Also,
aber das ist schön.
Ja. Sie stirbt also dann ein Jahr später. Sie kriegt in Madrid, natürlich wird sie aufgebahrt, Tage und Wochen lang. Und die Spanier prozessieren an diesem
Wochenlang bei der Hitze?
Alle.
Mit gegebenen Haaren und Goldkette und aufgeklebt.
Und dann wird sie durchs Land getragen, sozusagen.
Verallgemeinerungen sind nicht so ihre Sache.
Nein, von sechs spanischen Hengsten wird sie da durchs Land gezogen. Und
von Männern oder von Pferden?
Das lasse ich offen. Und jetzt liegt sie also in ihrem eigenen Mausoleum in irgendeinem San José, keine Ahnung, wo das ist. Und dann ist natürlich vor dem Mausoleum auch eine riesen Statue von ihr. Und es gibt jedes Jahr, also auch jetzt 2024, wenn man das eingibt, dann sieht man einen Kalender von spanischen Kultur. Termin, da sind immer Hommagen und immer Konzerte mit ihren Liedern und so, also die wird bis heute heiß geliebt.
Ja.
So.
Aber nicht ganz unkontrovers, die Dame, oder?
Genau, jetzt kommen wir zu der Biografie so ein bisschen. Und da ist wieder diese Tina Turner Ähnlichkeit. Sie ist also die Tochter eines Obstpflückers im Prinzip, die in Andalusien Obst erntet als Kind, in so einer Orangenplantage, stelle ich mir das jetzt vor. Und nach Feierabend sitzen die am Lagerfeuer und spielen Flamenco, so nach dem Motto.
Okay.
Und sie singt und hat eine tolle Stimme, so, schon als Kind. Und während sie also Obst pflückt und von Baum zu Baum im schwingenden Kleidchen sich den Saft der süßen Orange über ihren schwellenden Busen presst,
Naranja,
denkt sie höchstwahrscheinlich, dass sie mehr verdient hat vom Leben und macht so Radiowettbewerbe mit und gewinnt, wird bekannt dadurch, dass sie eigentlich jeden Wettbewerb gewinnt, wo sie mitmacht. Mhm. Immer.
Und immer.
Dann, sie ist noch keine 16. Mit 16 darf man erst Flamenco tanzen, weil der erotisch so aufgeladen ist in Spanien in der Zeit. Sie ist 44 geboren, also reden wir jetzt von
60.
Ende der 50er, Anfang der 60er. Und sie macht sich also 2 Jahre älter, was ja ungewöhnlich ist für Diven, um da mitzumachen. Und sie gewinnt auch all diese Flamenco-Geschichten. Und dann belebt sie ein Genre, was wir eben nicht kennen, Colpa heißt das, ist traditionelle Volksmusik, sag ich mal, aus dieser Gegend. Die ist in Vergessenheit geraten ein bisschen und die bringt sie wieder ganz hoch. Da ist natürlich dieses Franco-Spanien, was sowas natürlich auch ein bisschen begünstigt. Zu Colpa muss ich was zitieren aus Vicky Brief und das ist so absurd, was da steht. Und Vicky ist ja eigentlich eine gute Recherche, denkt man, ne?
Naja,
ich
peer-based, ne? Kann jeder was schreiben.
Ihr werdet jetzt schreien, ist wahrscheinlich. Also ich muss es wörtlich kopieren. Colpa, was Colpa ist, ne? Volkslied populär in den 30er und 40er Jahren. Texte über marginalisierte Figuren wie Prostituierte, Matrosen, Sträflinge,
Sinti
und Roma und so weiter. Sie haben Themen, die auf der Unrechtmäßigkeit aller Beziehungen außerhalb der anerkannten heterosexuellen Ehe basieren. Das muss man sich erstmal überlegen, was das bedeutet. Also nichts, nur die heterosexuell ist gut, alles andere ist schlimm. Es sind Geschichten von schiefgelaufener Liebe von Frauen, die die Grenzen sexueller Sitte überschreiten.
Oh, the bad girl.
Also mit anderen Worten.
Shady Dame from Seville.
Alles nur Prostituierte und die Lieder müssen so sein, so von, dass sie am Schluss unglücklich sterben, nehme ich mal an.
Ach so, das ist die moralische.
Ja, klar. Genau, es muss die Moral sein, das ist nur die Ehe, ne, der unerfüllte Wunsch nach Ehe und ist nicht so. Und dadurch hat die Jugend nach Franco natürlich Rocío Jurado erstmal fallen gelassen, weil sie für dieses alte Bild stand. Mhm. Sie ist also nicht die Rafaela Carrà, sondern genau das Gegenteil. Aber inzwischen hat sich das in den 90ern gedreht und die Lieder wurden uminterpretiert wiederum vom Zeitgeist als Widerstand der Minderheiten. Mhm. Die Prostituierten, die von der schiefen Bahn, die haben sich sozusagen selbst ermächtigt mit diesen Liedern. So wurde das dann gedreht. Es wurde eine neue, die Lieder sind super populär heute noch, aber heute heißt es Nuevo Culpa. Und die hat dadurch einen riesen Schwung gekriegt nochmal in den 90er Jahren bis zu ihrem Tod und ist natürlich von den Schwulen auf Händen getragen worden.
Also ich meine, das klingt vorstellen. Ja auch alles mega Camp. Ich meine, dem
super Camp, super Camp.
Ich will jetzt schon 30 Drag Queens sehen, die sich bebetteln mit den Nummern, weil es muss ja
unfassbare tolle Nummern. Ich wünsche mir diese eine Nummer mit diesem Adamo seit Jahren, aber ich finde halt keinen Spanier, der es mit mir macht. Naja, also das wenn ihr das hört jetzt.
Hemden folgen. Falls ihr ein Spanier sind, der das gerne mit Tatjana machen
der
möchte.
Nicht offensiv ist von der plattmachenden Verallgemeinerung. Ja.
Genau, falls sie ein Goldkettchen also haben und auf das Hemd ist kein Hindernis.
In den 60er und 70er Jahren hat sie natürlich auch TV- und Filmkarriere gemacht, weil sie gut aussah. Aber dann so Filme gemacht. Nee, sie hat dann so Filme gemacht. Lola war eine Frau aus dem Nichts, die kam und eine Familie zerstört hat. Der Vater hat mit ihr geschlafen, dann hat sich der Sohn in sie verliebt und sie ist dazwischen zermalmt worden. Ja, genau. Ja. So eine Trash-Sachen hat sie immer gemacht und wurde dadurch aber zu einem internationalen Star und international meint inzwischen natürlich den spanischsprachigen amerikanischen Raum, der ja sehr, sehr groß ist. Und dann fing sie auch an, die Lieder von dem Hispanic Latin mitzusingen und mixte sozusagen ihre andalusischen und regionalen Songs mit Schlagern und mit Balladen und mit Latino-Musik und wurde dadurch Riesenstar da unten. Also das Schwanzkleid wechselte sich ab mit der Robe. Und es wurde übertheatralisch toll.
Es gibt aber auch, das habe ich in der Carrà-Doku auch gesehen, als sie in Spanien aufgeschlagen ist, gab es eine Riege von Frauen, ich denke, da wird sie vielleicht sogar schon dazugehört haben auch, die diesen sehr traditionellen Teil der Folklore im Fernsehen streng in der Hand hatten. Die hatten super viel Macht, die haben ihre Labels kontrolliert, die haben Fernsehanstalten mitkontrolliert, die haben genau kontrolliert, was wann wie gesendet wird und so. Also die hatten richtig auch Hosen an
das im übertragenen Sinne. Das war diese hier war eher so eine Wiki, also die hat sich die Männer gesucht, die sie weiterbringen können. Sie war auch verheiratet, erst natürlich mit einem Boxer, danach mit einem
VDP,
alles wie klar. Es so ist, weißt du? Ja. Also es war so eine Muschi, so eine unfassbar. Und die hat sich nur
definieren Sie bitte mal Muschi?
Nee, das mache ich jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ihr wisst ja, was ich meine.
Die hat trotzdem, meinetwegen, Carlos Saura ist ja so ein großer intellektueller Regisseur, der hat ihre Lieder in seinen 3 Filmen oder so benutzt. Also die hat einfach was.
Ja.
Ne? Sie ist nicht nur Euro-Trash, sie ist richtig, richtig tolle Sängerin mit Ausstrahlung.
Ja.
2000 wurde sie zur besten weiblichen Stimme des 20. Jahrhunderts mitgewählt in Amerika und kriegte auch von Ronald Reagan bis wem auch immer, Carlos irgendwas König, alle Preise, die es so gibt. Sie hat wirklich großen Erfolg gehabt.
Mir fällt gerade, das ist sie aber nicht, das ist so, da war sie schon tot. Wann ist die gestorben?
2006.
Es gibt diese eine Szene, wo so eine trauernde spanische Frau bei irgendeiner Prozession oben auf so einem Balkon.
Nee,
steht,
das ist eine andere. Okay. Das ist eine andere. Die ist auch toll, ja, die da rumjammert, ne?
Ja. Ja,
das ist auch toll. Gut, sie ist die, also wie gesagt, sie wird die größte genannt. Es gibt noch Lola Montes, das ist auch so eine riesige. Die haben zusammen, da habe ich mal so ein Schnipsel für euch geschickt, glaube ich, das läuft auf Insta immer, wie die sich gegenseitig einmal in so einer Fernsehsendung begegnen und sich ansingen und heulen und lieben und alles nur für die Kamera. Ist unfassbar, sehr theatralisch. Es gibt im Prinzip außer Siempre noch eine Doku, aber nur für Spanisch sprechende. Die heißt En el nombre de Rocío. Das ist von ihrer Tochter gemacht. Sie hat eine Tochter mit dem Boxer. Diese Doku ist 90 Minuten lang und scheint ganz gut zu sein. Es sehr viele O-Töne und Auftritte und so weiter. Ich habe sie natürlich wieder leider nicht verstanden, aber vielleicht auch ein Glück. Und die Spanisch können, sollten sich die unbedingt angucken. Und die anderen sollten ihre Lieder hören. Ihr habt 1 Million auf Spotify, Playlisten ohne Ende und so weiter. Also mich rührt sie an, diese Stimme. Und ich kann mit dieser übertriebenen Theatralik natürlich was anfangen als Drag Queen. Also ich erkenne sehr viel davon wieder. Und ich liebe dieses ja, dieses, wenn ein Song einen zu Tränen rühren kann, und das kann die. Ne, das hat Dalida auch, das kann, wenn dieses Trauerlied da,
Gis Malade,
da kann ich halt mitheulen. Ja. Ne, ich verstehe es auch nicht perfekt, aber ich kann mitheulen. Und da gibt es bei Rocío auch einige Lieder. Und ja, das ist dieses Zara Leander-mäßige, dass sie eben von einem bestimmten Teil der Bevölkerung bis heute sicherlich abgelehnt wird, dass sie da groß war im falschen Regime. Da sage ich immer, höchstwahrscheinlich wäre ich auch ein Mitläufer eher gewesen als der super Befreiungsheld. Also da will ich nicht so den Stab drüber brechen. Kenne ich mich auch zu wenig mit aus. Aber nicht jeder ist so stark, dass er zur weißen Rose wird. Ne? Ja. Also da bin ich immer vorsichtig. Insofern feiere ich die einfach in meiner Naivität und verzeihe allen Andalusiern, die mich damals nicht begattet haben. Insofern alles gut.
Ist sie denn taucht sie bei Almodovar jemals auf? Ist sie auf irgendwelchen Soundtracks von ihm oder hat er sie gemieden? Das würde mich interessieren.
Das denke ich eher, dass er sie gemieden hat. Also ich habe sie nicht jemals entdeckt. Nee, glaube ich nicht. Der war ja nun total links und total radikal gegen Franco und alles, was das Regime verkörpert hat. Und sie hat natürlich da Erfolge gehabt in der Zeit und ist dadurch höchstwahrscheinlich No-Go.
Ja,
verstehe. Ja.
Alright, thank you.
Ja.
Das war interessant.
Ja, das war's.
Ja, säuselt sie.
Ich find's auch.
Säusel.
Ich wollte die immer schon mal vorstellen. Schön, dass es gepasst hat.
So.
Und ich möchte von allen Spaniern viele Kommentare und viele Ergänzungen haben, weil ich weiß, dass das lückenhaft war.
Jetzt. Könnte mir vorstellen, dass du Kommentare bekommst, aber weniger als Ergänzung, sondern mehr zu der Verallgemeinerung mit den Goldketten und dem aufgeknöpften Hemd. Aber das lassen wir mal so stehen.
Der spanische Sänger an sich. Wenn Julio Iglesias das Role Model für einen erfolgreichen Sänger ist, dann haben die das alle kopiert.
Alle.
Natürlich.
Alle.
Wie das immer so ist.
So.
Frau, über die ich rede, passt nicht so wirklich in diese Reihe, um es mal freundlich auszudrücken.
What else is new, Scholz?
Weil ich rede über Annette Humpe.
Ja. Warte mal, das waren ja zwei.
Ja.
Annette Humpe war nur eine, Inga ist die andere.
Genau, Annette.
Ach, Inga, genau.
Also, und ich rede über Annette Humpe, weil Annette Humpe, ehrlich gesagt, eine meiner Hausheiligen ist. Und zweitens die vielleicht wichtigste, vielleicht aber auch nur erfolgreichste deutsche Musikproduzentin der Gegenwart.
Naja, guck, das ist doch schon mal was.
Und
der Glamour-Faktor, den träumen wir uns dazu.
Ich finde ja, Annette hat jede Menge Glamour, halt nur anderen Glamour als die beiden, weil Annette ist...
Facelift-Glamour.
Das lassen wir jetzt so stehen, das hast du gesagt, das habe ich nicht gesagt. So,
stimmt,
das ist auch ihr Gesicht, die kann damit machen,
was sie will. Ja, absolut, ich bin neidisch.
Es ist auch ein tolles Gesicht. Und sie ist mit.
Also, ich habe Facelift gesagt. Facelift ist an sich nicht negativ konnotiert.
Nein.
Ich hätte gerne einen. Dankeschön, Wiedersehen.
So, jedenfalls, Annette Humpe wird 1950 geboren in der westdeutschen Provinz im schönen Herdecke. Das ist in der Nähe von Bad Pyrmont.
Kennen alle.
Wo immer Bad Pyrmont ist.
So. In der westdeutschen Provinz ist das Kind einer Konditorenfamilie, was dazu führt, dass sie
viel Kuchen isst.
Nee, nicht viel Kuchen isst. Also ich glaube, Annette war viel in ihrem Leben, aber dick war Annette, glaube ich, nie. Und was sie tun muss, nee, die kommen nicht so viel zum Essen, weil das ist ihre eigene Konditorei, was dazu führt, dass Annette schon als Kind zusammen mit ihrer Schwester Inga, die vielleicht auch einige Leute kennen, dazu angehalten wird, sich an den Arbeiten in dieser Konditorei zu beteiligen. Also Madame weiß sehr genau, wie man Obstkuchen belegt und bäckt und so und lernt das auch schon mit relativ früher Zeit. Bäckt. Mama und Papa sind sehr beschäftigt, was dazu führt, dass sie von ihrer Großmutter mit großgezogen wird. Aber erstmal hat sie eine relativ beschauliche, westdeutsche, sehr bürgerliche Kindheit und das bleibt auch so. Mama und Papa haben, wie gesagt, nicht viel Zeit für sie, weil die ganze Zeit in der Konditorei, bis sie 5 ist, dann kommt ihre Schwester auf die Welt. Und weil ja jetzt dieses neue Baby da ist, muss Annette dann erstmal für 6 Wochen ins Kinderheim. Mhm. Das ist, glaube ich, so eine frühkindliche Prägung. Ein neues Kind kommt auf die Welt und du selber musst bis jetzt erstmal abgemeldet. Das vergisst sie auch nicht so schnell. Was sie aber schon seit frühester Kindheit macht, ist Musik. Also die wird schon als 3- oder 4-Jährige irgendwie schön vors Klavier gesetzt. Mit 6 kriegt sie dann die ersten Stunden auf diesem Instrument und ist auch gut. Und was dazu führt, dass sie und ihre Schwester, weil Fernseher gibt's nicht, die wachsen ohne Fernseher auf, anfangen sehr früh Musik zu machen und Annette interessiert sich sehr für Musik, allerdings nicht so für den Starkult der damaligen Zeit, also es gibt keine Poster und es wird auch nichts an die Wand gehängt, sondern sie lernt viel vom Hören und vom Nachspielen, das ist auch Teil ihrer Ausbildung. Das Kind ist so begabt, dass sie nach dem Abitur auf die Musikschule geht in Köln und da auch Klavier studiert für 6 Semester. Das ist ihr dann aber alles irgendwann nischt. Und sie geht nicht sehr früh, aber mit 24, 74 nach Berlin oder vielleicht ist sie auch erst 23, ich weiß nicht genau. Und Schock verliebt sich in diese Stadt. Also wir reden über Berlin 1974. Wir reden über ein kurz vor David Bowie und kurz vor Iggy Pop Berlin. Wir reden über eine Mauerstadt. Wir reden über ein graues Dreckloch, das sie aber super findet und wo sie sich wiederfindet in verschiedenen Bands. Natürlich hat sie Jobs, sie geht Kellnern, so wie alle. Sie lebt auch mal ein halbes Jahr in einer WG mit Leuten, die gerade einen Drogenentzug machen oder kurz einen hinter sich hatten.
Ist ja, glaube ich, in Berlin der damaligen Zeit unmöglich, das nicht zu tun, oder?
Ja, aber das ist eine professionelle WG. Also so, sie ist so, das ist eine betreuende WG.
Widerstand gegen das Elternhaus, ne? Sie wird nicht
Konditorin. Ich weiß gar nicht, ob es Widerstand gegen das Elternhaus ist, weil was ich
nach die linke
Underground-Szene. In meiner Recherche gab es ein sich durchziehendes Thema, nämlich Selbstständigkeit ist wichtig. Ja, also irgendwie, sie das will selber das, ja, bestimmen, wo es lang geht. Ja. Sie ist, glaube ich, the original girl boss, wenn ich das jetzt mal so beschreiben müsste. Jedenfalls ist sie eine sehr selbstbestimmte Person, will auch in den Bands sagen, wo es lang geht, will die Komposition selber machen und tut dann das auch relativ früh. Kurze Zeit, wenige Jahre nachdem sie nach Berlin gezogen ist, kommt auch ihre Schwester, die ist damals noch deutlich jünger, nach Berlin und die beiden machen, wie auch die nächsten 30 Jahre, was zusammen. Die erste Band, die beiden haben, heißt Neon Babies. Die kennen vielleicht noch einige. Und da gibt es auch so erste kleine Erfolge und erste Auftritte. Natürlich ist sie vorher schon mit anderen Bands aufgetreten und weiß, was sie tut. Der künstlerische und kommerzielle Durchbruch überschneiden sich hier, weil sie spielt viel in den 70ern, so Disco ist nicht so ihrs, da will sie nicht hin. Und bei einem New York-Besuch kriegt sie zum ersten Mal New Wave zu hören und so Blondie und so Sachen und das ist dann ihrs. Mhm. Annette Humpe ist daran beteiligt, eine der wichtigsten und vielleicht auch die wichtigste deutsche Musikentwicklung in den 80er Jahren loszutreten, nämlich die Neue Deutsche Welle. Ja, das heißt, Die Neue Deutsche Welle zeichnet sich dadurch aus, dass es alles schwer elektronisch, alles ein bisschen kalt. Auf der, es ist so Anti-Disco, also auf der Bühne wird nicht getanzt, sondern Leute stehen halt, so wie Annette auch, hinter einem Keyboard oder hinter einer Gitarre und singen. Bei Frau Humpe ist es dann ein Keyboard und es geht auch gar nicht darum, wunderschön zu sein oder wunderschön zu singen, sondern es geht darum, was Neues und was anderes zu machen und ich glaube, so ein bisschen auszureizen, was geht zum Thema Rhythmus. Und das tut sie und hat damit wahnsinnigen Erfolg in ihrer ersten Band, die heißt Ideal. Und veröffentlicht 2 Alben mit Annette oder 3, 2,5. Und wenn ich jetzt so ein paar Titel sage, die kennt ihr alle. Mhm. Eiszeit, Melancholie, Irre, Telefon. Also das sind alles so Einworttitel. Das ist alles New Wave auf Deutsch, aber auch, hat auch einen schweren Punk-Einschlag, dadurch, dass es immer sehr basslastig ist. Und alles, ehrlich gesagt, sehr... Ich weiß gar nicht, ob tanzbar, aber es ist auf jeden Fall hüpfbar. Also ich habe ich habe in meiner frühen Jugend sehr viel zu Ideal gehüpft.
Ja, auch.
Und es ist so ein bisschen.
Also für die Jüngeren unter euch, Blümchen hat blaue Augen gecovert, das war von Ideal.
Ja, das möchten wir bitte nicht.
Blaue Augen machen mich so sentimental, ja. Das kann ich heute noch sehen. Das
ist der größte Hit, glaube ich, auch, oder?
Das weiß ich nicht so genau. Also, ob meinst du Blümchen oder Annette Humpe?
Nein. Der größte Hit von Ideal war, glaube ich, Blaue Augen.
Ja, der größte Hit. Ja. Nein, ich weiß nicht, glaube ich. Entweder Berlin oder Blaue Augen, also da scheiden sich die Geister. Aber sie ist in der linken Szene in Berlin mit drin, ist auch mit Rio Reiser befreundet, ist auch mit, aber...
Entschuldige, wenn ich dir nochmal reingrätsche. Ja, klar. Wieder für die Jüngeren. Auch Mia, ne? Das, was Mia ganz am Anfang gemacht hat, alles wird wie neu sein und so, das war alles hardcore inspiriert von Ideal. Also wer Ideal nicht kennt, aber sich daran erinnern kann, das war sehr der Vibe.
Ja, auch die erste Platte von Wir sind Helden hätte es ohne Ideal nie gegeben. Also diese extrem keyboardlastigen, sehr rhythmischen Sachen, die sind alle sehr davon inspiriert. Sie befindet sich aber mit Ideal in einer ganzen großen neuen deutschen Welle. Der größte internationale Star, der daraus hervorgeht, ist Nena, die ja auch Nummer 1 Hit in Amerika hat. Und auf Deutsch, was es, glaube ich, seitdem nicht nochmal gegeben hat.
Also Falco, ne? War auch.
Das
noch.
Ist österreichisch. Das
ja,
ist
ja, aber deutschsprachig.
Ja. Na, jedenfalls. Das, was es auch, das, was sie schnell begreift, ist, dass das alles sehr kurzlebig ist. Also die Neue Deutsche Welle zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie sehr hoch war und sehr schnell wieder abgeflacht ist. Nämlich spätestens mit dem...
Na 84, sag ich jetzt mal so.
Naja, es ging so 79 so ein bisschen los und war 85 eigentlich deutlich vorbei. Ideal ist so zusammen mit Trio vielleicht... der Sound, den die meisten Leute meinen, wenn sie Neue Deutsche Welle sagen. Ja, also du kannst
extra
jetzt
breit.
Extra, naja, aber extra breit und Fräulein Menke ist dann schon so die Blödelsache, an der, sagen wir mal, an der Veralberung dieses ganzen Trends, ich weiß gar nicht,
das
Veralberung würde ich jetzt so nicht sagen, aber Annettes großer Hit kommerziell, ihr erster wirklich großer Hit, auch als Produzentin, ist eine eigentlich ein Comedy-Song, der wird auch von 2 Comedians gesungen und sie singt Background zusammen mit Inka und dieses Projekt heißt Döff. Es heißt nicht...
Döff war gute Musik.
Es heißt, es war aber auch, es bezog sich natürlich auf Duff, deutsch-amerikanische Freundschaft, auch so eine Hardcore-Gruppe und Döff heißt nicht, wie viele Leute annehmen, deutsch-österreichische Freundschaft, sondern deutsch-österreichische Feindfühligkeit. Yeah. Also, und dieser Hit heißt Kodo und damit ist sie dann auch in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck und es wird gehüpft und so und es ist ein großer kommerzieller Erfolg und dann macht Annette was, was sie immer mal wieder macht in ihrer Karriere und wofür ich sie immer sehr bewundert habe. Sie hat nämlich immer mal wieder so Jahre, wo sie sagt, ich habe jetzt gerade keinen Bock und dann macht sie halt nichts so lässt sich nicht bestimmen und macht, was sie will. Das nächste größere Projekt ist wieder eins, was sie zusammen mit ihrer Schwester macht. Die heißen Humpe Humpe. Und die Songs kennt ihr alle, auch wenn ich sie vielleicht nicht zuordnen würde. Careless Love. und We're No Longer Friends. Das wird auch ein kleiner Hit in England. Das ist eigentlich als, die Plattenfirma versuchen sie, also das verkauft sich eigentlich sehr gut. Also das ist so, heute würden dir Leute dafür die Füße küssen, die verkaufen so eine 250.000 Alben oder irgendwie sowas. Und das reicht aber damals nicht. Das ist nicht genug. Und deswegen machen die zwei Alben zusammen. Eins, wo auch deutsche Lieder drauf sind, und die zweite Platte hat nur eine englische Produktion. Das ist auch sehr schön. Das produzieren die beiden auch alles selber. Und dann hat Annette 87 so ein bisschen genug von Berlin. Ist auch so, Berlin war 87, glaube ich, kein schöner Ort. Komplett zugekokst und alle waren eingesperrt und fühlten sich nicht wohl. Deswegen geht sie.
Die Hälfte starb an Heroin, also es war
ja. Ja, das ist, also ich glaube, Berlin war keine schöne Stadt in den späten 80er Jahren. Deswegen zieht sie nach London, findet raus, dass sie London überhaupt nicht gut findet. ist, wie sie selber in Interviews sagt, dann aber zu stolz, zurück nach Berlin zu gehen und zieht nach Hamburg. und bleibt da auch bis zum Mauerfall. Als die Mauer fällt, will sie dann aber zurück nach Hause und zieht wieder zurück nach Berlin, und da ist sie bis heute auch. Was sie macht, ist, sie arbeitet in der Zeit viel als Produzentin und hat Interesse an dem, was ihr da begegnet auf der anderen Seite der Mauer, und beginnt 1990, also ein Jahr nach der Wende oder vielleicht sogar nicht mal ein Jahr nach der Wende, mit einer ostdeutschen Band zu arbeiten und die zu produzieren und deren Erfolge mitzubestimmen. Diese Band ist Die Prinzen. Und Annette ist für...
Na, danke.
Viele, naja, also du kannst ja viel über Die Prinzen sagen, aber musikalisch ist das völlig in Ordnung.
Ja.
So, das kann man machen. Was sie vorher auch noch macht, ist am Comeback und dem finanziellen Wohlgefallen einer großen deutschen Musikikone beteiligt zu sein. Sie produziert nämlich das Comeback-Album von Rio Reiser. Also König von Deutschland und so, dafür ist alles Annette verantwortlich. Junimond, was die Jungs heute alles so covern, und die Mädchen, dafür ist Annette auch mit.
Ich habe geträumt, der Winter wäre vorbei, war das da drauf?
Genau.
Ja.
Ich glaube, das ist Zauberland. Ich glaube, Zauberland ist erst auf der dritten Platte.
Ja.
Aber sie arbeitet in der Zeit mit Rio, ist auch in dieser linken Blase mit drin. Dieses Rio-Album, für das er ja von vielen in der linken Szene auch sehr gescholten wurde, gab es übrigens, weil Tonsteine Scherben zu dem Zeitpunkt 200.000 Mark Schulden angehäuft hatten und das irgendwo herkommen musste, dieses Geld. Und deswegen war das auch auf Erfolg produziert. Es war auch ein wahnsinniger Erfolg. Und das, was sie tut, ist immer... Jetzt kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo ich sie wirklich vollständig als Solokünstlerin für mich entdeckt habe, nämlich mit einem fulminanten Flop für die damalige Zeit, ihrem ersten Soloalbum, das auch so heißt, nämlich Solo. Das kann man heute immer noch richtig gut hören, weil es eine komplett geniale Produktion ist, meiner Meinung nach. Die war ihrer Zeit weit voraus. Das sollte ein großer Erfolg werden. Alle hatten damit gerechnet, es wurde keiner. Und es war für viele, viele Jahre die letzte Produktion, auf der ihre eigenen Kompositionen von ihr selber gesungen wurden, weil sie, glaube ich, davon, dass das kein Erfolg war, sehr enttäuscht war. Solo ist eine elektronische Platte, die Menschen, die an leichter oder schwerer Depression leiden, gerne als Tagebuch hören können. Also es geht viel ums Alleinesein, es geht viel um das Warten, es geht viel um Sehnsucht. Das Ganze ist aber teilweise auch sehr tanzbar. Die Texte sind unglaublich schön und es ist wahnsinnig unterhaltsam. Das kann man gerne wiederentdecken, wenn man das möchte. Sie arbeitet in den darauffolgenden Jahren immer mal wieder mit den großen Namen und den erfolgreichen im deutschen Musikgeschäft, also mit Udo Lindenberg, mit Nena, mit der Band ohne Namen, mit Etwas. Also sie ist sich für den großen Pop auch nicht zu schade und produziert das alles ganz wunderbar und hat vielen Leuten zu einer Karriere verholfen, die sie ohne sie vielleicht nicht gehabt hätten. Bevor ihr nächster großer Schritt kommt, ist sie schon für, sag ich mal, 20 oder 2 Dutzend goldene und Platin-Schallplatten verantwortlich, muss also in dem Sinne auch nicht mehr unbedingt machen, was andere Leute ihr sagen, sondern kann sehr genau machen, was sie will. Entdeckt dann irgendwann Anfang der 2000er einen jungen Sänger, der heißt Adel Tawil. Und den schnappt sie sich. Der junge Mann ist so ein bisschen undiszipliniert. Ich erinnere mich an wunderbare Interviews mit den beiden, wo sie, wo Adel dann mal 5 Minuten zu spät kam und dann wurde aber rausgegangen, dann wurde es hinter der Tür ein bisschen laut. Also sie ist schon sehr diszipliniert. Sie mag es auch nicht, wenn man morgens bei ihr ins Studio kommt und erstmal frühstücken will, weil sie sind ja zum Arbeiten da und nicht zum Frühstücken.
Kann ich alles sehr gut nachvollziehen.
Dieses Projekt, was sie dann mit Adel zusammen macht, heißt Ich und Ich und ist ihr größter Erfolg in diesem Jahrtausend bisher. Da auch dafür gibt's goldene Schallplatten. Es gibt mehrere Top-10-Hits aus diesen Alben. Ich erinnere mich an Liebe, oder du erinnerst mich an Liebe, ist vielleicht der größte. Das Bemerkenswerte an dieser Musik ist, dass die Frau ja eigentlich aus dem Punk kommt und wo sie landet, ist eine Art von Spiritualität, die sehr gesättigt ist und sehr erwachsen und die im Wesentlichen sagt, das Leben muss gelebt werden, sonst kann man es nicht machen. Man kann nicht abwarten und trotzdem kann man sich jeden Tag mal eine halbe Stunde auf sein Kissen setzen und ein bisschen atmen. Also ich liebe Annette Humpe auch dafür, dass sie im Gegensatz zu den beiden anderen Frauen, über die wir gerade geredet haben, ihr Privatleben privat hält. Also die Frau ist ein 100%iger Profi, aber das heißt nicht, dass sie über ihren Sohn spricht oder dass sie über ihre Männergeschichten spricht oder was auch immer. Ich weiß nicht und ich konnte jetzt auch nicht recherchieren, mit wem Annette zusammen war. Ich weiß nicht, es gibt keinen Klatsch über Annette, sondern die Frau ist halt eine Macht und die Frau ist ein Vollprofi und die Frau ist eine große Künstlerin und mehr muss man dazu auch nicht wissen oder sagen. Sie war vor Ich und Ich so ein bisschen, ich kann mich an diese Zeit sehr genau erinnern, so, da haben alle Leute gesagt, wissen wir ja nicht so genau, ob die blablabla. Und die Universal hat sich damit auch nicht wahnsinnig viel Mühe gegeben, bevor es dann aus sich heraus ein wahnsinniger Erfolg war. Aber das waren auch so die Jahre, wo Leute, denen Wir sind Helden gesagt haben, irgendwie, das ist alles scheiß und lass das mal. Und dann haben sie es selber produziert und waren innerhalb von wenigen Wochen in den Top Ten damit. Mhm. Also das war so eine Zeit, wo in der deutschen Plattenindustrie wenig Gespür dafür vorhanden war, was jetzt gerade eigentlich gebraucht werden würde. Annette ist jetzt 74, also auch nicht mehr die Jüngste. Und hat sich vor 10 Jahren knapp von der Bühne verabschiedet mit dem Ende von Ich und Ich. Mit der Begründung, sie möchte nicht, dass Leute irgendwann sagen, was macht denn die Alte da oben?
Sehr marlenig von
so,
ihr.
Und
so ganz anders als ich.
sie war jetzt ihr Leben lang auch so erfolgreich, dass das gut geht und dass sie sich zurückziehen kann. Die Frau ist zusammen mit ihrer Schwester, über die wir vielleicht an einem anderen Zeitpunkt nochmal reden, die ja mit Zweiraumwohnung auch nach wie vor erfolgreich ist, für 40 Jahre deutsche Musikgeschichte verantwortlich und für viele der größten Hits, die Leute so im Ohr haben, von denen Leute aber nicht wissen, dass Annette was damit zu tun hat oder dass Annette die geschrieben hat oder produziert hat. Ich kenne keine andere deutsche Produzentin, die die 90er und den Anfang des Jahrtausends so geprägt hat wie sie. Und deswegen ist sie auch eine Hausheilige für mich.
Das stimmt.
So, und ich glaube, wenn Rio noch leben würde, was er ja leider nicht mehr tut, würde Rio auch heute noch mit Annette arbeiten. Der Künstler, mit dem Annette aktuell zusammenarbeitet und wo sich die Herkunft auch so ein bisschen schließt. Mama war Organistin in der Kirche und Papa war ein großer Fan der Comedian Harmonists. Damit konnte Annette als Kind überhaupt nichts anfangen. 60 Jahre später hat sie dann jemanden gefunden, mit dem sie genau diese Art von Musik machen konnte, nämlich Max Raabe. Also da die beiden sind ein wahnsinnig erfolgreiches und glaube ich auch sehr zufrieden miteinander seiendes Duo. Und viele dieser Hits, die Herr Raabe von sich heraus gebracht hat und mit denen er die Waldbühne füllt in Berlin, also 25.000 Leute an einem Abend, auch da ist Annette Schwer in den im Hintergrund dran beteiligt und arbeitet, glaube ich, mit ihm. Und ansonsten lässt die Frau, es sei ihr gegönnt, auch mal den lieben Gott einen guten Mann sein und genießt ihr Leben, das soll sie auch.
Soll sie, genau. Und sie lebt noch.
Und sie lebt noch. Das ist
auch schön.
Und hat es, glaube ich, schön.
Barbie, so, Barbie, bist du noch bei uns?
Ja, ich bin noch bei euch. Ja. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass ich völlig zu Unrecht behauptet habe, dass sie die facegeliftet ist. Vielleicht ist sie es auch, aber ich meinte natürlich doch, Inga.
Ja,
Inga auch. Ist ja die mit den deutlich sichtbareren Eingriffen. Und da bin ich ein bisschen neidisch.
Ja, weil es, also wenn wir darüber reden, irgendwie Inga geht damit ja öffentlich um. Und es sieht ja gut aus. Insofern, who cares?
Ja.
So.
Ja.
Und emanzipatorisch gesehen,
Inga ist Zweiraumwohnung.
Inga ist Zweiraumwohnung.
Mit Tommy.
Genau, mit Tommy Ecker zusammen. Und generell gesprochen, jede Frau hat ein Gesicht und kann damit machen, was sie will.
Ja,
außer, nicht nur jede Frau.
Außer du heißt Marisa Berenson.
Marisa Berenson.
Ja, Marisa Berenson.
Die spielt
aus
ja,
Kabarett.
Wo spielt sie mit? Irgendwo spielt sie mit.
Kabarett.
Achso, in Dogman. Unfassbar. Unfassbar. Da ging es Calista Flockhart nicht geliftet. Marisa Berenson hat gar apropos kein Gesicht geliftet, mehr.
Es soll jetzt, wer hat mir das denn geschickt? War das die Weldemann? Ja. Es gibt, ich glaube, es ist mal wieder Ryan Murphy, der an einem neuen Projekt arbeitet, das die Spuren sehr glücklich machen wird. Jocelyn Wildenstein. Er arbeitet an irgendwas mit Jocelyn Wildenstein.
Moment. Warum? Mit der Originalen?
Also nein, aber die, ihre Story quasi. Frau Wildenstein
ist doch tot, ach, oder toll. Nicht?
Nö. Der sieht noch genauso schlimm aus.
Der ist gut. Hier. FX has reportedly renewed Feud for a third season set to star Vanessa Kirby. Season 3 is rumored to tackle the 1999 divorce of Jocelyn Wildenstein.
Oh, toll.
A Swiss socialite known for extensive plastic surgery and billionaire art dealer and businessman. Naja, der ist ja egal.
Genau. Oh, wer spielt die?
Na, habe ich ja gerade gesagt.
Vanessa Kirby.
Kenne ich nicht.
Ja, ich auch nicht. Vanessa Kirby.
Vanessa Kirby ist Princess Margaret
die ist gut.
Also die jüngere.
Die jüngere Version.
Oh, nice.
Ja, das ist schön.
Weil da, also wenn das tatsächlich passiert, Feud mit Jocelyn Wildenstein oder über Jocelyn Wildenstein, dann freue ich mich sehr. Sehr, sehr.
Ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Sie haben ein Bild, also hier in der Pressemitteilung haben sie ein Bild von ihrer Hochzeit und da sah sie schon sehr operiert aus, aber absolut noch im grünen Bereich. Und ich habe gedacht, das sei schon die Uschi, die Vanessa Kirby in Prosthetics. Und habe dann geschrieben, da fehlt ja die Hälfte an Prosthetics, da muss man ja noch viel draufbauen. Und die will immer so, das ist sie selber. Ich so, ach so, sie hat dann, ja, natürlich. Aber ja, also ich meine, die sah ja wirklich wild aus in ihren besten Zeiten. Ich bin very excited about the
Prosthetics. Weißt du, was ich gerne sehen würde in Feud? Aber das geht aus markenrechtlichen Gründen wahrscheinlich nicht.
Was?
Ich würde gerne die Abercrombie und Fitch Story in Feud sehen.
Aber da gibt's doch eine Doku.
Ja, die Doku ist auch super, aber stell dir doch mal vor, irgendwie, stell dir mal vor, Rob Lowe als dieser Mann. Oder wer auch immer. Doug Savant, der Blonde aus Melrose Place, als dieser Mann, es wäre doch der Brüller. Du musst
halt in der Hauptperson einen Funken Sympathie haben, sonst ist es schwierig.
Mhm. Also, Doug Savant war Tom aus Desperate Housewives, oder?
Genau.
Ja, den letzte Ehemann. Okay. Den hätte ich ja auch gut mal bestimmt. Also,
der hat ja auch den. Der war doch der Schwule in Melrose Place.
So, Leute, unsere Folge ist zu Ende.
Ja, ich wollte jetzt nochmal über große Penisse reden, weil ich ja so über diesen Ding stehe.
Du stehst also über großen Penissen und suchst dir einen aus.
Ich drauf.
Ich verstehe. Ja.
Ach, Wahnsinn. Wie lange habe ich keinen Sex mehr gehabt? Egal. Ja. Anise W.
Falls Sie mit Barbie mal Sex haben wollen,
aber ich mache noch mal eine kleine Hinweisrunde. Ihr könnt uns Kritik, Anregungen und Hassbriefe an Tatjana wegen ihrer wahnsinnigen Verallgemeinerung.
Anja ohne Goldkette dürfen jetzt
schickt
schreiben.
Ihr bitte an tooldtodieyoungpodcast@gmail.com. Das Wort too ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Ihr könnt uns 5-Sterne-Bewertung hinterlassen auf Apple Podcast, bei Spotify. Da freuen wir uns sehr. Auch nette Kommentare sind gern gesehen. Und empfehlt uns bitte weiter. Wir sind immer noch ein sehr kleiner Podcast, der großes Interesse daran hat, größer zu werden, weil wir einfach so gut sind und weil uns mehr Leute hören müssen. Gerade die, die sich homosexuell nennen wollen. Ja. Und insofern, ne?
Ja. Falls ihr dazu
verbreitet optisch, uns wie ein Virus.
Falls ihr dazu optisch beitragen wollt, auch außerhalb der Medien, könnt ihr natürlich unser Merch kaufen. Yes. Und in schönen T-Shirts oder mit unserem schönen Täschchen rumlaufen.
Ja. Yes. Wir kriegen manchmal leider keine Penisbilder, aber Fotos von Menschen, die mit dem Spruch, bei Meryl gab es Wales oder
Zwergwels,
was?
Zwergwels, ja, bei Westfield gab es Zwergwels.
So, das schicken die zu, ja, wenn sie das mal anhaben. Das fand ich sehr überraschend amüsant.
Ja. 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 So, in diesem Sinne, ne?
Ja. Tschüss. Ja. Nächstes Mal halt. Wissen wir schon nächstes Mal? Nächstes
ja, wir
Mal,
wissen
nächstes
schon.
Mal wissen wir schon.
Nee. Wir wissen das Thema, aber wir wissen noch
nicht, was können wir jetzt anmoderieren.
Also, ja, in der weil wir das.
Macht dann wohl Paul.
Weil wir, ja, ja.
Paul weiß das Datum.
Ich weiß das Datum auch nicht. Aber das Thema weiß ich.
Na dann.
Wir reden in der nächsten Folge, weil wir das dieses Jahr wirklich spannend finden, über die Oscar-Verleihung und die Oscar-nominierten Filme. Und diese Folge kommt noch vor der Oscar-Verleihung raus. So viel können wir versprechen.
Ja.
So.
Tada. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Paul sagt ein doofes Wort.
Auf Wiedergehört.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.